Max, wir müssen reden.
Die Aufnahme hat direkt gestartet, großartig. Jetzt muss ich erstmal mir mein Bier aufmachen. Wir haben diesmal gigantische VR-Technologie, AR-Hologramm-Technik involviert.
Total krass, ey. Aber es geht nur mit echt krasser Bandbreite. Es geht nur mit echt.
Gut, dass du U2 hast.
Nee, wir wollten hiermit einmal ganz klar sagen, Corona ist vorbei. Wir sitzen wieder zusammen. Auch noch in einem geschlossenen Raum. Nein, nicht geschlossen. Wir haben großes.
Tut Fenster mir leid, auf. Bill Gates.
Bill Gates, wir kaufen deine scheiß Corona nicht mehr. Wir kaufen das nicht mehr. Ist das klar?
Genau, wir haben uns jetzt entschlossen, dass das Fenster aufreißen und auf einer großen Couchlandschaft weit auseinandersitzen hoffentlich reicht. Und sich nicht gegenseitig ins Gesicht spucken nach Möglichkeit.
Ich werde mir noch überlegen, ob ich das mache.
Du kannst gerne dir ins Gesicht spucken, aber mir bitte nicht. Und da wir uns ja schon seit ein paar Jahren nicht mehr an die Gurgel gegangen sind, haben wir gedacht, das
ist safe, ja.
Das Risiko ist überschaubar. Ach ja.
Ja, lass uns doch gleich mal darüber reden. Bist du jetzt auch viel entspannter?
Ich war gestern auf der BLM-Demo, insofern muss ich sagen, ja, irgendwie schon. Also jetzt seitdem.
Ich habe mich auch tatsächlich gewundert. Also ich hab das bei dir auf Instagram gesehen und dachte mir, wow, Max ist da. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also da hätte ich schon gedacht, irgendwie, dass du da zu vorsichtig für wärst.
Na, ich war mir nicht sicher, ob es eine gute Idee ist. So am Anfang, ich war ein bisschen zögerlich, Diana wollte hin, aus naheliegenden Gründen und ich war so ein bisschen, und dann, naja, okay, gehen wir. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass es auch nur ansatzweise voll ist. Mhm. Also das war sowohl eine positive als auch eine negative Überraschung.
Ja, so wurde es auch irgendwie auf Twitter kommuniziert.
Die haben 150 Leute angemeldet.
150, okay.
Oder, nee, 1500 hatten sie angemeldet, so. Ja. Und dann war die Rede von 15.000 und das kommt mir ehrlich gesagt ein bisschen arg wenig vor. Also das war
Der Alexanderplatz sah schon sehr voll aus.
Ja, ich habe unterschiedliche, also da, wo wir waren, war es definitiv ziemlich voll. Mhm. Aber es gab so einen Innenbereich offensichtlich, wo quasi sozusagen der abgeriegelte Bereich. Also meine Vermutung ist, dass die für 1500 Leute haben sie halt diesen Platz vorbereitet und hatten den mit allen Abstandsregeln und da standen die Leute auch relativ vereinzelt und dass sie dann einfach irgendwann zugemacht haben, dann haben sich halt die Reste sich draußen gesammelt und hat dann halt einfach draußen gestanden. Und das war jetzt nicht so, ich hatte jetzt, also wir hatten durchaus Platz und die Maskenquote war verdammt nah an 100% dran. Also ich hab eine Handvoll Leute gesehen, die Masken, also ich glaube, ich habe niemanden gesehen, der gar keine Maske auf hatte, aber ich habe ein paar Leute gesehen, die halt so runtergezogen hatten. Also was quasi ist wie keine Maske tragen.
Der Effekt ist, glaube ich, derselbe, aber ja.
Immerhin hatten sie, also jetzt nicht, immerhin hatten sie eine Maske dabei. Aber das waren wirklich 3-4 Leute, sage ich mal, die ich jetzt gesehen habe im Rahmen dieser Demonstration, an der ich bestimmt an mindestens 1000 Leuten vorbeigegangen bin und so. Und der Abstand war im Großen und Ganzen auch relativ okay. Also es war jetzt, also ich hatte jetzt zu keinem Zeitpunkt irgendwie Schiss oder mir irgendwie Sorgen gemacht oder sowas. Aber ja, ich bin da entspannter geworden. Ich habe keine Ahnung. Ich habe spätestens seitdem jetzt, also irgendwann hat der Drosten halt in dem Podcast gefragt, so, ja, wie sieht denn das aus, wenn das Kind jetzt, also hat die Moderatorin, so, ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast, wenn das Kind so auf dem Schoß von den Großeltern dann doch mal ein bisschen länger sitzt, so, wo ich so, okay, also ich bin noch auf dem Stand, dass das am besten die Großeltern gar nicht sehen soll, geschweige denn in die Nähe kommen soll. Und jetzt reden wir hier davon und trotzdem so, ja, naja, das ist halt allgemeines Lebensrisiko, gehört halt dazu, das muss man halt ein bisschen einschätzen und sowas. Und ich dann so, okay, jetzt, also dann, so nachdem ich das gehört habe, war jetzt auch so, damit kann ich jetzt auch meinen Eltern nur noch schwer irgendwie sagen, nee, wir kommen nicht vorbei oder sowas. Die wollten auch unabhängig davon, wollten die mal, haben die uns gestern zum Essen eingeladen. Und insofern, und so mit diesen ganzen, dass es halt draußen weitaus harmloser, weitaus harmloser, das war ja schon von Anfang an, du hast das ja auch schon sehr, sehr früh gesagt, dass draußen sehr, sehr harmlos ist. Und ich habe das halt immer noch so ein bisschen so, ja, sicher, bestimmt nicht so gefährlich, aber und jetzt so diesen Faktor 20 und so, damit halte ich das tatsächlich für, also jetzt, ich sag jetzt nicht, dass Corona vorbei ist. Ja, keine Ahnung, wie ich weitermachen soll, aber.
Ja, also ich war ja jetzt ja gerade tatsächlich meinen Eltern,
yeah.
Hab jetzt meine Eltern besucht, nach einem halben Jahr. Ich war jetzt seit Weihnachten nicht mehr da. Und also meine Überlegung war auch zu sagen, okay, die Fallzahlen, erstmal, ich glaube, was erstmal ganz wichtig ist, die Fallzahlen sind sehr, sehr niedrig.
Ja, oder? Nach wie vor, ne?
Und die Fallzahlen niedrig heißt einfach, du hast eine relativ geringe Chance, es dich anzuschicken. So, ne? Und ich dachte mir, das ist jetzt einfach der richtige Zeitpunkt, halt mal meine Eltern zu besuchen. Ich weiß nicht, ob die Fallzahlen so niedrig bleiben oder ob sie wieder hochgehen, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, momentan hatte ich das Gefühl, es ist relativ safe, mal wieder zu reisen und vor allem auch meine Eltern zu sehen.
Stimmt, du bist auch gereist, ja.
Logisch. Genau, ja, das ist auch noch so eine Sache. Also, sag ich mal, die größte Gefahr, glaube ich, die ich da. Also ich habe die Zeit jetzt sozusagen bevor ich gefahren bin, auch noch immer noch relativ sozial isoliert gelebt. Mhm. So, ne? Und deswegen war da jetzt, glaube ich, keine Gefahr, dass ich mir irgendwo was geholt haben könnte. Also ich fühlte mich ist relativ safe, dass ich das nicht habe. Und dann war halt sozusagen die größte Gefahr eigentlich jetzt sozusagen auf der Fahrt dahin, mir was zu holen. Ne? Also
logisch.
Im ICE. Und ich habe dann so ein bisschen versucht zu recherchieren.
Stimmt, ich habe doch deinen Tweets gelesen, wie du da gegoogelt hast nach.
Genau, aber da, also es gibt wohl schon Studien, die versuchen das rauszukriegen, wie die Gefahr ist in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich meine, ich fahre ja schon immer viel Bahn und ich weiß einfach, dass die ICEs, die haben eine Klimaanlage. Und ich weiß nicht, wie gut oder schlecht diese Klimaanlage ist.
Und es scheint solche und solche Klimaanlagen zu geben. Scheint solche Klimaanlagen zu geben, die Situation verbessern und solche, die sie verschlechtern. So ist mein Eindruck.
Ja, wobei,
also es gibt.
Also die es verschlechtern, das sind halt schon diese Klimaanlagen, die einfach im Raum drin sind und dann einfach nur die Luft im Raum zirkulieren sozusagen, ne?
Das wären keine Klimaanlagen, das wären Ventilatoren.
Ja, das sind aber das sind Klimaanlagen, weil sie dann dabei auch kühlen.
Ne? Klimaanlagen, die kühlen, sind immer an der Außenwand.
Naja,
sie müssen mit der Hitze irgendwo hin. Das ist Physik.
Ja, stimmt, sie müssen irgendwo eine Hitzeableitung, ne? Ja.
Egal, es gibt solche und solche Klima.
Ja, ja.
Und genau. Und ich meine, mit Climate Control im Englischen ist ja öfters auch mal, also so, wenn so von Climate Control Vans in Autos die Rede ist, dann ist das meistens eine Klimaanlage, aber es ist nicht zwangsläufig eine Klimaanlage, sondern es ist halt, hey, ich kann hier warme Luft reinlassen, dann ist es ja auch irgendwie eine Form von Klimakontrolle. Also es ist jetzt, ich glaube, die Wortwahl ist da nicht ganz so
schlimm. Also ich wusste es einfach nicht.
Ja, ja. Ne?
Und also ich glaube, der entscheidende Punkt ist schon auf jeden Fall, wie groß der Luftaustausch passiert und so weiter. Und ich habe jetzt einfach mal darauf vertraut, dass das okay ist, was sie da einbauen in die ICEs. So habe ich einen kleinen Gamble mehr oder weniger gemacht.
Hast du überlegt, einen Mietwagen zu nehmen?
Nicht wirklich, nee.
Okay.
Nee.
Weil das ist bei mir ganz klar im Augenblick. Also ich vermeide Reisen nach wie vor, wo es geht, also auch öffentliche Verkehrsmittel und sowas. Und ich glaube, ich hätte dann einfach mir einen Mietwagen geholt, aber es ist natürlich auch immer eine Frage der Finanzen.
Ja, das war mir zu teuer.
Ja.
Nee, ich habe jetzt gedacht, irgendwie, ja, einfach mal so eine kurze Bahnfahrt, das sind ja auch nur 1,5 Stunden bis an den Ufer. Und wie gesagt,
ja, die kann man von Not auch sich irgendwo hinstellen oder sowas, wo man dann hoffentlich nicht, wo es nicht ganz so voll war.
Ja, die Sache war die, also als ich dann in den Zug eingestiegen bin, war dann erst einmal irgendwie zwei Waggons sind einfach ausgefallen. Also geil. Da ist der Strom ausgefallen, die waren dunkel, da durfte man dann auch nicht sitzen. Und das heißt mit anderen Worten, es gab es dann doch ein bisschen enger, aber es war jetzt nicht schlimm oder so. Es waren, glaube ich, mehr oder weniger alle Plätze belegt, aber es war jetzt nicht so, dass die Leute im Gang gedrängt haben oder so. Es war auch relativ gut durchmaskt. Alle hatten
Setz dich mal ein bisschen weiter nach hinten, fällt mir gerade auf.
Alle hatten eine Maske irgendwie und ich habe mich eigentlich relativ sicher gefühlt. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie in Sorgen gehabt habe. Genau, und ja, das war so ein bisschen die Sache. Und dann vor Ort, als ich bei meinen Eltern war, habe ich auch relativ, hab ich mir gedacht, was soll's, also jetzt, ne, irgendwie da habe ich jetzt auch keine große Social Distancing gemacht. Hm. Wir haben auch drin vor allem.
Ja, also das, ja, verstehe ich.
Ja, ja. So, einfach, weil ich jetzt so ein bisschen, so Pi mal Daumen, das so ein bisschen risikomäßig durchkalkuliert habe und das ist einfach, ich also es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn ich mir jetzt irgendwie auf dem Zug jetzt ausgerechnet irgendwas reingeholt habe. Also, so, das ist meine persönliche Risikoabwägung jetzt gewesen. Und so allgemein war bei mir auch natürlich der Drosten-Podcast, bei mir war der Drosten-Podcast vor allem derjenige, wo er nochmal das mit der Überdispersion nochmal erklärt hat. Und zwar anhand von Zahlenbeispielen.
Also Überdispersion, das ist dieses, das nicht.
Das halt, dass du halt sozusagen, keine Ahnung, weniger hast, die ganz viel spreaden und
genau.
Die meisten.
Also das halt nicht, dass das halt, ist halt offensichtlich in der Medizin ein auch bekannter Begriff, was mir bis dahin auch nicht so klar war, logisch. Wenn man sagt, er ist drei, dann heißt das nicht, dass jeder exakt drei andere Leute ansteckt, sondern halt, das ist natürlich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Wenn ich niemanden sehe, dann kann ich schon gar nicht jemanden anstecken und solche.
Wir haben da tatsächlich auch im letzten Podcast schon drüber geredet.
Ja, ja. Ach so.
Also ich glaube, wir haben noch nicht so konkret, also da hat er jedenfalls Drosten das noch nicht so gut erklärt. Ne? Aber ich sag mal so, ich hatte halt die ganze Zeit immer so ein Gefühl, weißt du so? Da haben wir auch schon drüber geredet im Podcast.
Ja, ja.
Dass halt, wenn man sich diese ganzen verschiedenen Länder anschaut, das irgendwie kam mir das irgendwie völlig komisch vor, dass halt so manche Länder wie jetzt so Deutschland oder so relativ wenig Inzidenz haben und
ja,
bei manchen geht das halt so völlig durch und irgendwie das Muster machte keinen Sinn für mich.
Ja.
Ne? Was ist da? Das kann doch nicht so riesen Unterschiede geben in diesen Dings da so. Und diese und wie Drosten diese Dispersion erklärt hat, ja, da war mir plötzlich, da fiel es mir wie die Schuppen vor den Augen. Plötzlich habe ich alles verstanden.
Herzlichen ne? Glückwunsch.
Ja.
Dann erklär's mir.
Okay,
also ich habe verstanden, was die Dispersion ist, aber ich habe.
Er hat das ja schön zehn Leute, also geh mal davon aus, so, das ist vereinfacht. Das ist nicht die Dispersion, die es jetzt wirklich gibt, ne? Aber er hat jetzt dann einfach mal für ein Rechenbeispiel das vereinfacht, sozusagen. Stell dir vor, von 10 Leuten ist eine, sind sozusagen 9 werden nie jemanden anstecken.
Aber der eine dann 20.
Und der eine dann 10.
Oder ja.
Genau, so, ne? Und sozusagen, das ist dann der Superspreading-Event, ja? Gut. Und wenn du das jetzt hast, so, ja, dann kannst du dir halt ein paar Dinge davon ausrechnen, beispielsweise, ja? Was muss das überhaupt passieren, damit es überhaupt in einem Land ausbricht?
Mhm.
Es reicht nicht, dass irgendjemand Covid kommt, meistens, ne? Sondern der hat eine relativ geringe Chance, dass überhaupt was passiert. Also
sondern das heißt, bei der Rechnung bräuchtest du
genau
im Durchschnitt 10 Leute.
Ja, nicht unbedingt. Also,
und selbst von den 10
aber,
Leuten könnte es dann halt.
Du bräuchtest aber oft mehr als einen. So. Du
ja, ja, genau.
Öfters sozusagen, ne? Und das heißt also mit anderen Worten, du kannst erstmal davon ausgehen, dass überhaupt so eine Ansteckungsgeschichte in Gang kommt, brauchst du überhaupt erst sozusagen
ja, ja.
Eine gewisse kritische Masse, die überhaupt sozusagen eingewandert ist, ja? Bis dann dieser eine Superspreading-Event kommt, so. Und selbst der eine Superspreading-Event, der kann auch im Nichts versenden, so, ja.
Mhm.
Also die Chance, dass das Ding komplett im Nichts versendet, ist relativ hoch, ja.
Aber wenn es dann erstmal ein Grundrauschen erreicht hat.
Genau. Aber wenn es dann so eine kritische Masse hat, ja, wenn du dann sozusagen, also wenn das Virus sich dann halt über, sagen wir mal, schon 5 Generationen ausgebreitet hat, sodass du plötzlich sozusagen dann irgendwie über 100 Leute oder vielleicht sogar 1000 Leute hast, so, ja, dann fängt überhaupt erst sozusagen, dann fängt die Kettenreaktion erst sozusagen
genau.
Sicher an, weiter sich zu dingsen, ja. Und dann, dann breitet sich das halt aus. Und wenn du dann halt das nicht monitorst und wenn du das nicht auf dem Schirm hast, ja.
Oder ignorierst, wenn das.
Oder absichtlich ignorierst, ja. Dann fliegt sie halt irgendwann um die Ohren, so, ja. Das heißt also, diese Überdispersion führt dazu, dass. Also, wir hatten das ja schon mal besprochen, dass Timing total wichtig ist. Also, je früher die Maßnahmen sind, desto krasser ist es. Aber bei dieser Überdispersion ist das Timing nochmal viel entscheidender.
Ja, das fand ich das eigentlich Spannende, was er da erzählt hat.
Und er hat das, glaube ich, irgendwo auch so gesagt, dass er geschätzt hat, irgendwie hätten wir 5 Tage früher gemacht, ja, wäre wahrscheinlich nur 1000 Leute oder so gestorben.
Ja.
Ja? Also dann wären wir jetzt halt, wären wir halt so auf den Zahlen der der einiger asiatischen Länder oder so weiter und so fort. Oder zum Beispiel, ne, Griechenland, die haben ja auch, und das merkt man halt auch, ne? Also du kannst halt wirklich an den, wie gut oder schlecht die mit Covid umgehen, hat wenig, relativ wenig mit Ressourcen, denen die Länder zur Verfügung steht, ne, zu tun. Also beispielsweise Vietnam steht auch super da, ne?
Yeah.
Griechenland steht besser da als Deutschland, ja. Bulgarien steht besser da als Deutschland.
Die Mongolei, die irgendwie null Transmission innerhalb des Landes hatte.
Echt, ja?
Ja.
Krass. Ja, ja, und die Antwort ist einfach. Die haben früh gehandelt.
Mhm.
Also, und das kostet, früh handeln kostet nichts. Es kostet eigentlich nichts. Du musst einfach
wenn
nur
wenn man
früh
genug
handeln.
Weiß, dann genau. Kostet es nichts, ja.
Das ist die eine Erkenntnis, ne? Also halt nochmal, wie krass Timing, wie das eine Rolle spielt, ja. Und wenn es dir dann halt um die Ohren fliegt, ja, dann ist es halt zu spät, ne? Also beziehungsweise nicht zu spät, dann kannst du natürlich immer noch Maßnahmen machen und dann kriegst du es auch relativ gut kontrolliert. Und das ist die zweite Erkenntnis oder die dritte vielleicht. Dass es relativ gut kontrollierbar ist. Ja? Also wenn du dann, also ne, wenn du jetzt zum Beispiel diese nochmal dieses Beispiel, ne, du hast 10 Leute, 9 machen nie was an und einer macht ein Superspreading-Event, ja. Wenn du, das heißt mit anderen Worten, jeder dieser einzelnen Fälle sozusagen ein Zehntel Chance, ja.
Mhm.
Und wenn du jetzt aber nochmal Maßnahmen beschließt, die konkret Superspreading-Events unwahrscheinlicher machen, das heißt, nochmal diese Zehntelchance runterzunehmen, ja? Dann bist du schon bei einem, dann bist du schon beim R unter 1.
Ja. Nee, was ich aber halt spannend fand, ist halt so dieses mit den Superspreading. Also, es heißt, wenn du weißt, er hat ja quasi gesagt, es ist egal, wie schnell du testen kannst. Wenn du anfängst zu testen, ist es eigentlich schon zu spät. Also, in dem Moment, in dem du eine Ansteckung hast, musst du. Geh davon aus, dass es bei einem Superspreading-Event passiert ist.
Mhm.
Krieg das möglichst schnell raus und setz alle unter Quarantäne, die da sind.
Ja, ja. Genau. Auch mal diese Priorisierung zu verschieben von dem Contact Tracing.
Sag dir nicht, dass die irgendwie, was die machen sollen oder so, sondern warte nicht, bis irgendwelche Tests da sind, sondern setz sie sofort unter Quarantäne. Dann kannst du immer noch testen.
Ja, ja. Genau. Und deswegen, also ich glaube tatsächlich nicht mehr an der zweiten Welle einfach. Solange wir nicht total Scheiße bauen.
Ja.
Wir müssten schon viel Scheiße bauen auf vielen Ebenen, damit wir noch mal zweite Welle kriegen.
Ja, da bin ich noch nicht so optimistisch, um ehrlich zu sein. Also ich kann mir nach wie vor.
Doch, weil diese Kontrollierbarkeit, die ist einfach relativ greifbar, ja. Also die kannst wirklich nur außer Kontrolle geraten, wenn Ansteckungssituationen passieren verdeckt über mehrere Generationen. Wenn du es wirklich verpeilst, mehrere Generationen zu tracken und das nicht mitkriegst, dass da was sozusagen unter dem Deckel ist. Und ich glaube wirklich nicht, dass wir mit unserer derzeitigen Gesundheitsamt-Infrastruktur glaube ich nicht, dass das passieren kann. Es sei denn, es sind so viele gleichzeitige Events, dass wir nicht mehr hinterherkommen. Aber selbst das kann ich mir nicht mehr vorstellen.
Na, was so ein bisschen, also was ich mir jetzt vorstellen kann, ist erstens, dass wir durch den Sommer und dadurch, dass die Leute viel rausgehen und sowas, und das ist ja im Augenblick auch eine gute Möglichkeit. Wir reißen ja einfach das Fenster auf und die Chance ist dadurch immer noch da. Also ist besser, also wenn wir remote sind, ist besser, als wenn wir hier zusammen sitzen. Aber wir reißen das Fenster auf, machen hier ein bisschen Durchzug und damit haben wir unser Risiko schon sehr, sehr weit abgesenkt. Das werden wir irgendwann im Herbst nicht mehr können. Und es kann sein, dass wir irgendwas rausgenommen haben aus dieser ganzen Gleichung, ohne es zu merken, dadurch, dass wir gerade einen schönen warmen Sommer haben. Und ich kann mir vorstellen, dass halt, wenn es dann wieder so weit ist, dass dann er geht wieder nach oben. Jetzt hatten wir halt ein paar Mal schon dieses Spiel, er geht nach oben, er geht wieder nach unten, er geht wieder nach unten.
Aber das ist, also genau, das wollte ich immer. Vergesst er, also momentan vergesst er, schaut nicht mehr auf er. Also bei den geringen Zahlen macht er überhaupt keinen Sinn, weil jeder Ansteckungsherd sofort haut er hoch. Gerade macht er keinen Sinn.
Genau, aber.
Letztens hat jemand irgendwie auf Twitter verlinkt irgendwie R für Berlin schon wieder hochgegangen. Also R für Berlin, hallo? Also, sorry, aber. Solche statistischen Maße machen bei so wenig Inzidenz einfach, haben keine Aussage.
Ja, aber irgendwann werden sie, irgendwann, das ist halt die Gefahr dabei, dass wir lernen damit zu leben. Was ich ja lustig finde, dass der Drosten tatsächlich diesen Hammer and the Dance verwendet, diesen Begriff ja auch.
Ja, ja, hat er dann auch übernommen.
Hat er auch übernommen. Und
ist
das
auch einfach ein guter, war ein super Artikel und auch vor allem die Metapher ist einfach gut, ne?
Ja, keine Ahnung. Ja,
aber jetzt sagt er immer, Tanz mit dem Tiger.
Der Tanz mit dem Tiger, das macht es eigentlich so, das ist der gefährlichen Bestie. Und ich, also meine Befürchtung wäre, dass wir dann halt irgendwann, dass wir wieder nachlässig werden. Und dass wir es zwar tracken, aber dass nicht schnell genug gehandelt wird dann ab einem gewissen Punkt. Und dass es dann erst wieder gehandelt wird, wenn es wieder offensichtlich ist, dass es notwendig ist zu handeln. Das sehe ich jetzt als Gefahr, weil dass die Leute so, weil ich meine, wir werden alle entspannter und alle Leute werden entspannter und wenn es dann im Herbst und wir werden noch so ein paar so eine Events haben, wo es, oh, jetzt geht's wieder nach oben, oh, jetzt geht's wieder nach unten, oh, jetzt geht's wieder nach oben und wo es dann auch durch die Medien getrieben wird. Das ist ja, und meine Befürchtung ist, dass es dann irgendwann mal, oh, jetzt geht's wieder nach oben, oh, jetzt geht's wieder, oh, jetzt geht's nochmal nach oben, oh, es geht nochmal nach oben und dass die Leute aber dann taub geworden sind und dass es dann erstmal wirklich, ich sage jetzt nicht gleich super schlimm werden muss, aber dass es erstmal eine Weile dauert, bis wieder angesprochen wird, weil halt auch eine gewisse Taubheit auch bei den Ämtern entstehen wird, bei den Politikern entstehen wird, weil irgendwann werden halt möglicherweise Politiker wieder vor der Entscheidung stehen, mache ich jetzt wieder einen Lockdown. Vielleicht nur für meine Region.
Genau, also ich glaube, wenn es nochmal Lockdown gibt, dann halt höchstens regional, das glaube ich,
genau,
passieren kann.
Aber nur, wenn die dann den Lockdown auch machen und ihn nicht einfach aussetzen.
So wie jetzt in der Göttingen beispielsweise, ne? Das ist ja irgendwie, genau.
Ja, aber es gibt ja auch einige, also zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du die letzte UKW-Folge hier gehört? Das habe ich jetzt auch angefangen, so ein bisschen zu hören.
Das habe ich letztens noch nicht gehört.
Nee. Da geht es darum, dass er halt mal hier
In Bayern gab es da irgendwie so einen Ausbruch, den sie nicht gut gehandelt haben, ne?
Ja, das ist jetzt nochmal eine andere Nummer, aber der hier Pavel Mayer, so heißt er, ne?
Ja.
Der hat, also das fand ich ganz spannend, so mal ein bisschen was für den Zahlen-Nerds. Das ist übrigens eine Verschwörungstheorie, die ich noch vermisse. Corona wurde von Nerds entwickelt, um sich mal in den Mittelpunkt zu stellen.
Ja,
keiner darf mehr raus. Euch geht so, wie es uns schon immer geht. Zahlen sind wichtig.
It's a numbers game. Hey!
Genau. Ihr wolltet nicht mit uns tanzen, aber dafür, jetzt hört ihr uns trotzdem zu.
Jetzt erklären wir euch das mal, die Welt.
Ja. Genau, das habt ihr davon. Also, und der hat halt angefangen, so als Hobby. Ist das ein Hobby quasi? So,
ja, er hat sich das reingenördet.
So
ja.
Angefangen, so die Zahlen vom RKI und sowas, alles, was er an Zahlen kriegen kann, zu Statistiken auszuwerten und umzubauen und daraus Zahlen zu lesen und daraus dann halt quasi immer vorzulesen, was da gerade vor sich geht und sowas. Was ich halt super spannend finde, also ich fand diesen Podcast, ich habe 2,5 Folgen habe ich bisher gehört, die von letzter Woche komplett, da war ich bei IKEA und konnte dann schön mit Podcast Möbel aufbauen hier und dann halt jetzt nochmal für die aktuelle Folge. Die habe ich noch nicht so ganz gehört, aber eben einen großen Teil. Und ich finde ja zum Beispiel die Zahlen, die bei der Tagesschau kommen, so, ich finde die immer so aussagekräftig. So, ja, bisher hat es in Deutschland so und so viele 100.000 Fälle gegeben. Seit vorgestern sind so und so viele neue dazugekommen. Ja, diese Information sagt mir relativ wenig. Das ist irgendwie so eine Zahl, okay, dass die Zahl relativ niedrig ist, das ist inzwischen ja doch durchaus was Beruhigendes. Und was bei ihm halt so ein bisschen, jetzt bei Pavel Mayer so ein bisschen durchkommt, ja, das sind aber bessere Zahlen, viel bessere Zahlen liefert das RKI gar nicht. Also es gibt nicht so diesen Wetterbericht, sage ich jetzt, den Corona-Wetterbericht. Also beim Wetter haben wir es ja irgendwie hingekriegt. Da sagen wir ja auch nicht so, ja, da hinten kommt ein so und so Wolkengebiet, sondern hey, mit hoher Wahrscheinlichkeit, morgen werden es so und so viel Grad werden und die Sonne wird scheinen. Manchmal stimmt's, manchmal stimmt's nicht. Das fand ich das Spannende, also dass diese Zahlen offensichtlich nicht gibt. Aber auch so, was er da alles rausgelesen hat und was er halt in der letzten Folge gesagt hat, ist halt so die Zeit, die vergeht. Also dass er sich einfach mal die Zeit angeguckt hat, wie lange brauchen die einzelnen Gesundheitsämter von, also er guckt sich halt das Meldedatum an, oder das, wie heißt das nicht, das Meldedatum?
Bemittlungsdatum.
Nee, er guckt sich das Datum an, wann ist die Krankheit aufgetreten. Also die, entweder wann war der Beginn der Krankheit oder eben wann wurde sie festgestellt, hinzu, wann ist sie beim RKI angekommen. Und da gibt es zwischen den Gesundheitsämtern in Deutschland massive Abweichungen. Und da hat er sich den Durchschnittswert angeguckt. Der liegt so bei 1,5-2 Tagen oder sowas. Bei den meisten. Und dann gibt es so ein paar Ausreißer, so in Baden-Württemberg. Und dann gibt es Hamburg. Und Hamburg hat irgendwie 20 Tage im Durchschnitt.
Okay.
Brauchen die, um so einen Fall zu melden. Und dann hat er sich noch den Median angeguckt. Median ist, weißt du, was Median ist?
Wie? Ja, ja.
Also Median ist, Durchschnittswerte kann man immer, können sehr leicht nach total, also nehmen wir mal an, die haben jetzt irgendwie festgestellt, dass sie eigentlich schon vor 3 Monaten irgendwann einen Fall hatten und melden den jetzt, dann kann so, können so eine Handvoll Fälle den Durchschnitt total nach oben treiben. Darum nimmt man bei sowas gerne den Median. Der Median ist sozusagen, nach welcher, das hat hier Pavel Meyer sehr schön ausgedrückt, nach welchem Zeitpunkt war die Hälfte der Fälle gemeldet? Und das ist so, bei den meisten sind das 0 bis 1 Tage, also noch am selben Tag melden die 50% aller Fälle oder einen Fall. Und bei manchen sind 2 Tage und in Hamburg sind es 15 Tage. Krass. Und das heißt, und das führt dazu, weil das RKI in seiner Statistik nur die letzten 7 Tage berücksichtigt und alles andere fällt aus der Statistik raus, dass Hamburg halt extrem gut dasteht in dieser Statistik.
Okay.
Also,
meinst du, die machen das mit Absicht?
Das ist natürlich eine spannende Frage, ob sie das mit Absicht machen. Also er hat sich weit aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, er erklärt ja gerne alles mit Inkompetenz, was, ja. Also so, was ist das, welcher Razor? Occam's Razor ist das?
Occam's Razor.
Occam's Razor. Nee,
das ist ein anderer Razor. Ja, ja, das ist dieser Verschwörungsrazor. Ja.
Genau, also so, erkläre nichts mit Böswilligkeit, was auch mit Inkompetenz erklärbar ist. Aber er meinte, das fällt ihm schon schwer. Und
das ist schon echt, also 15 Tage, wow, okay.
Und das ist auch ein Zeitraum, wo du, also sie haben ja auch einen Vorteil davon, dass sich so krass verzögern.
Ja.
Und das ist auch ein Zeitraum, wo wenn deren internes Tracking genauso scheiße ist, wie das, was es ans RKI übermittelt, und davon würde ich jetzt erstmal ausgehen, bedeutet das, dass die 15 Tage blind fliegen im Wesentlichen.
Mhm.
Und dass sie erst.
Glaube ich aber nicht. Also ich glaube, die haben intern, wissen sie schon, was da los ist.
Du, was weiß ich denn?
Ja.
Sollte man auf jeden Fall mal rauskriegen.
Ja, auf jeden Fall.
Und wenn du solche Sachen dann vermehrt hast, dass so einzelne, und das ist, Hamburg ist jetzt krasses Beispiel, aber es gibt da auch noch so ein paar andere Regionen, die auch
Ausreißer sind, ja.
Die auch so ein bisschen Ausreißer sind. Und wenn es genau in so einer Region losgeht und du quasi erst mit 10 Tagen Verzögerung mitkriegst, dass du eigentlich schon ein Event hast, ganz schön am Kochen, in einer Großstadt wie Hamburg, dann kann das auch durchaus nach hinten losgehen. Also dann
genau, also das ist dann auch so eine Sache, ne? Also ich glaube, da braucht es jetzt, also vor allem auf Gesundheitsamtebene, also das finde ich jetzt auch nochmal eine Erkenntnis aus dieser Überdispersionsgeschichte, ist die Rolle der Gesundheitsämter ist nochmal wahnsinnig viel, viel, viel stärker. Und dass die wirklich, wirklich schnell und gut am Start sind und so weiter und so fort. Und noch eine zweite Erkenntnis habe ich dadurch. Ich glaube jetzt noch weniger daran, also vorher hatte ich eher so eine leichte Hoffnung und jetzt glaube ich gar nicht mehr, dass die App noch irgendwelche sinnvolle Dinge tun wird, weil ganz ehrlich, also und das ist halt
ja, jetzt misst du halt die falschen Sachen, ne?
Ja, genau, weil Clustererkennung, also wenn jetzt sozusagen der Fokus auf Clustererkennung geht, das ist das, was die App nicht kann. Das
genau.
Ist genau das, was die App nicht kann. Und zwar übrigens
per Design.
Per Design. Ja. Und zwar aufgrund ihres dezentralen Designs.
Ja.
Also mit einem zentralen Design hätte man eine Chance gehabt.
Genau.
Weil man halt hätte man die Cluster sehen können.
Das war halt genau so ein Ding, wo ich glaube ich schon vor ein paar Sendungen gesagt habe, so, da ist halt, je mehr Daten man sammelt, alles, was man nicht sammelt, falls sich das noch ändert und sich die Erkenntnislage ändert, kann man darauf nicht mehr reagieren und wir können darauf jetzt halt nicht mehr reagieren.
Das muss man ja auch einfach so sagen. Ich habe auch den dezentralen Ansatz unterstützt, einfach weil ich da keinen Grund für gesehen habe, einen zentralen zu machen und ich habe geglaubt, dass die Dezentrale mehr Akzeptanz fahren wird.
Mhm.
Da kann man auch, glaube ich, drüber streiten, ob das überhaupt so ist, weil ich glaube, ganz ehrlich, dass die Leute da draußen, die würden den Unterschied nicht mehr verstehen, wenn du den 10-mal erklärst.
Jedenfalls sehr viele nicht.
Ja, sehr viele nicht und vor allem die meisten nicht. Also ich glaube, also als erstens das und zweitens, ja, also die Lage hat sich geändert, ganz ehrlich. Also nur sozusagen Notifications, dass du eventuell mit einem Kranken getroffen hast, das ist nicht ganz unwichtig, das ist nicht total unwichtig, aber es ist definitiv, wissen wir jetzt, sehr, sehr viel weniger, weil wir wissen einfach, dass die meisten Leute sowieso niemanden anstecken. Das heißt, die Information, dass du, also den Vorteil, den du dafür hast, Leuten darüber zu informieren, dass sie vielleicht mit einem Kranken in Berührung gekommen sind oder in die Nähe gekommen sind, wir wissen jetzt, dass das sehr, sehr viel weniger bringt, als wir dachten, dass es bringt. Mhm. Und das, was
oder und das, wir was, vermuten das im Augenblick. Das ist, das ja, ist, der, also aktuell, da das ist der aktuelle Stand der Wissenschaft. Also das kann, das kann das übernächste Woche wieder anders aussehen.
Dass es eine hohe Dispersion gibt, das ist relativ sicher.
Ja,
wie
klar.
Genau hoch die ist jetzt, das ist noch eine Frage, aber auf jeden Fall eine hohe Dispersion, als wir dachten. Das heißt also, wir wissen auf jeden Fall, dass diese Mechanik ist weniger wichtig geworden, definitiv. Und was jetzt wichtiger geworden ist, nämlich die Clustererkennung, das Clusterbusting, das ist das, was die App nicht kann. Und ja, deswegen, ja, also sollen sie weiterentwickeln und ich finde auch gut, dass sie es gemacht haben und ich finde es übrigens gut auch, wenn mir das jetzt anschaue, was sie da halt bauen und wie sie das machen mit Open Source und gut dokumentierter Code. Ich glaube, die Politik hat gerade eine ganze Menge über dieses Projekt einfach gelernt.
So. Ich bin gespannt, aber ich bin nicht ganz optimistisch wie du.
Und ja, also das ist so meine Hoffnung. Deswegen ist es nicht total umsonst, aber ich glaube wirklich nicht, dass die nochmal irgendeine Rolle spielt, wenn sie rauskommt.
Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Das ist,
ich werde es übrigens dann natürlich trotzdem installieren, ja. Einfach nur aus Bock.
Genau, und diese ganze Zahlennörderei von Pavel Richter, die fand ich da auch ganz spannend. Ja. Also lohnt sich durchaus mal. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man jede Folge unbedingt komplett angehört haben muss, weil es ist schon, hat irgendwie 2 Stunden jetzt gedauert, wieder die zweite Sendung und so, und das ist schon echt Zeit, die dafür drauf geht. Und aber das war sehr spannend zu sehen, ist auch oder zu hören, ist auch spannend, woher die, vielleicht war es auch die vorletzte, die Folge davor, die ist, glaube ich, mir auch nochmal empfohlen worden. Also jetzt nicht die von, ich müsste jetzt mal gucken, welche das war, wo sie dann auch nochmal erklärt haben, welche Zahlen er genau sammelt und wie er die dann auswertet und was er da macht und sowas. Also,
ja, das ist ja so mitlaufend, das machen sie eigentlich jede Sendung. Es ist mal sozusagen diese Zweiteilung, Pavel erzählt von seinen Zahlen und
ja.
Tim von seinen App-Recherchen.
Ah, ja, und das finde ich ganz spannend. Ich habe mir von dieser App, habe ich mir den Quellcode jetzt angeguckt. Einfach, ja, mal gucken, was machen die denn da? Was ist denn das so? Einfach so, ich hab mir mal die iOS-App runtergeladen. Ich bin ja iOS-Entwickler, traue mir dazu, durchaus eine Einschätzung abzugeben. Hab mich durch den Quellcode durchgeklickt, so ein bisschen. Also habe jetzt nicht ich habe jetzt da keine tiefgreifende Analyse gemacht oder sowas, sondern ich habe halt so mal so 20 Minuten oder sowas mal so rumgeklickt. Ach ja, das und so und so und so und so. Und hab dann so das Einzige, was mir jetzt im Großen und Ganzen aufgefallen ist, also es ist alles okayer Code, also ist jetzt nichts Geiles, ist jetzt nicht so, wo ich sage, so wow, was für ein, aber auf der anderen Seite ist es eine App, da gibt es auch keinen geilen Code, sage ich jetzt, also es ist halt Handwerk, ich meine, es ist jetzt, als ob man unter eine Motorhaube von der Rest selten sagen, oh mein Gott, da steckt ja eigentlich eine Zeitmaschine dran, sondern es wird wahrscheinlich im Grunde genommen immer wieder dasselbe sein, nämlich ein Motor und
so, ein Fluxkompensator.
Und so ähnlich ist das bei so einer App auch, da irgendwann hat man es halt mal gesehen. Was ich jetzt so ein bisschen, ich habe es gesagt, als Codehygiene, also ich finde, was ich so ein bisschen für mich festgestellt habe im Laufe der Zeit, es gibt so ein paar Sachen, die mir persönlich wichtig sind und eins davon ist, es gibt halt Warnings. Das heißt, dass dein Compiler oder irgendein Teil deiner Toolchain dich halt warnt darüber, hey, hier ist irgendwas nicht so hundertprozentig. Die allermeisten von diesen Warnings haben gar keine Bedeutung. Aber ich bin ein großer Freund davon, meine Projekte nach Möglichkeit auf null Warnings zu haben und zu halten. Ich kenne einige, bei Instagram hatten wir das, also Instagram war jetzt wirklich keine geile Codebase, aber da war Warnings wurden als Error gehandelt. Also du konntest die App nicht mal starten, wenn da eine Warning kam. Wir haben nicht viel gemacht, aber das wurde gemacht. Und das ist insofern ganz gut, weil wenn dann eine kommt, kriegst du es sofort mit. Und stellst die ab nach Möglichkeit, wo es geht. Wohingegen, wenn da schon 50 Warnings sind und da ist plötzlich eine 51. in dieser Liste drin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es übersiehst, sehr, sehr hoch. Und es könnte, also eine von 50 könnte durchaus relevant sein. Und was die halt gemacht haben, ist halt, die haben so ein Linter installiert. Also ein Linter ist jetzt nochmal obskurer, nämlich ein Linter ist jemand, der sagt, hey, da sollte aber die Klammer, die sollte auf die nächste Zeile und hey, die Einrückung von dem Text. So, das hat mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit überhaupt keinen Einfluss auf deine Codequalität oder auf die Ausführung der App, sondern es ist reines, wie sieht der Quellcode aus, wenn ich ihn mir angucke. Ich finde, man kann sich über die Notwendigkeit von Lintern sehr wohl streiten. Also ich bin da durchaus kein großer Freund von solchen Lintern oder zumindest nicht von allen Funktionen, die sie haben. Aber es gibt halt so ein paar Untersuchungen, die festgestellt haben, so dass einheitliche Formatierungen und sowas, dass die Codequalität erhöhen. Also natürlich nicht direkt, aber dass dann dadurch halt so allgemein die Qualität steigt. Und man hat halt einen Haufen Diskussionen weniger, weil es gibt halt Leute, die sagen, dass die...
Man sieht einfach Fehler schneller und...
Nee, es gibt halt auch, Leute haben Meinung und es gibt halt Leute, die sagen, die Klammer soll auf dieselbe Zeile und andere sagen, die Klammer soll auf die nächste Zeile. Tabs versus Spaces, so dieses ganze Zeug. Und wenn du so einen Linter da einfach reinschmeißt und sagst, den nehmen wir jetzt erstmal und wir können immer noch alles anpassen, dann hat man erstmal die ersten 50 Fragen schon mal erledigt. Und insofern ist es schon allein was wert. Aber in dem Fall war es dann halt so, dass sie die Warnings, die ihnen ihr Linter produziert haben, ignoriert haben. Und die dann halt nicht in der Codebase.
Also dein ästhetisches Empfinden wurde ein bisschen gestört bei uns.
Na, ich finde, wenn man sagt, wir bauen in diesem Projekt einen Linter ein, dann sollte man auch auf ihn hören.
Oh, okay.
Und wenn man ihn, zuerst hatte ich ihn nämlich gar nicht eingeschaltet, weil ich hatte den auf dem Rechner, auf den hier noch gar nicht installiert. Und dadurch konnte der keine Warnings schmeißen, dann habe ich da irgendwie 3-4 Warnings gesehen und dann habe ich irgendwann gesehen, die haben da Swiftlint drin, ne? Jetzt nenne ich mal Swiftlint, boom, plötzlich so zack, lange Liste. Und irgendwie über 60 waren es dann plötzlich oder sowas. Und wenn man es halt so macht, und ja, die entdecken, manchmal entdecken die auch Sachen, die halt, die sie für fragwürdig halten, die dann tatsächlich Einfluss auf den Code haben. Und auch da wiederum sind einige dabei, wo ich sage, das ist eine Regel, die ich ausschalte, wenn ich so ein Projekt baue, weil das ist, da lasse ich mir nicht von einem Linter reinreden an der Stelle. Aber wenn man die Regel nicht ausschaltet, dann soll man sie doch gefälligst auch, dann soll man sich auch dran halten. Also so einfach es installieren, aber dann ignorieren, finde ich halt dann falsch. Und das ist kein Weltuntergang, ist alles kein Drama. Wie gesagt, es ist jetzt die Harmlosigkeit der Harmlosigkeit. Aber so, und dann habe ich halt einen harmlosen Tweet, so hey, ja, ich finde, dass das ist ein Zeichen für nicht perfekte Codehygiene und vielleicht, hoffentlich wird das noch besser. Und dann bin ich von ein paar Leuten so ein bisschen so, niemand aus dem Projekt. Im Gegenteil, von jemand aus dem Projekt habe ich dann irgendwie am nächsten Tag oder sowas eine sehr freundliche Antwort bekommen, so hey, guck mal, hier ist ein Pull-Request, den wir gebaut haben. Der sind jetzt schon mal nur noch 2/3 weniger Warnungen oder sowas, weil das ist dann halt auch das Ding, diese Linter-Warnungen sind im Allgemeinen sehr, sehr leicht zu fixen, weil halt meistens sogar automatisch zu fixen. Noch weniger, allerdings auf der anderen Seite auch wieder, noch weniger einen Grund, sie überhaupt drinne zu haben. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was ich über diese App sagen sollte. Ich war so ein bisschen, Tim hat auch in so einem Podcast da relativ hoch gelobt das Ganze. Da würde ich jetzt die Teile, die ich nachvollziehen kann, nicht mitgehen. Also da würde ich sagen, das ist alles okay, aber es ist jetzt nicht so. Ist tatsächlich, vielleicht hat man, wenn man damit rechnet, so, oh Gott, wenn SAP und Telekom sich zusammensetzen, dann ist das wahrscheinlich irgendwie eine Flash-Animation oder sowas. das ist es definitiv nicht, sondern das
ich,
ist.
Ich glaube, es haben auch echt ganz viele wirklich Schlimmste erwartet.
Ich will mich da durchaus nicht ausschließen. Aber dann, als ich dann so quasi so doch so sehr, sehr lobende Worte gehört habe, ich so, naja, nee. Also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ist eine okay App. Nix Geiles, nix Dramatisches. Ich würde sagen, Durchschnitt bis vielleicht ein bisschen unter Durchschnitt, aber das war's dann halt auch. Wird ihren Job erfüllen.
Ach, naja.
Du meintest, bei Heise hatten sie irgendwie ganz den Quellcode.
Ja, das hatten sie, ich hab's auch nur so überflogen, aber ein Artikel, der so einen richtig fast euphorisch positiven Code-Review da gemacht haben.
Okay.
So,
ja. Vielleicht bin ich bei Code-Reviews einfach zu kritisch.
Vielleicht bist du einfach ein Pedant.
Ja.
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 Macht ja nichts.
Bei Code-Qualität, ja.
Ja, aber wer hätte gedacht, ne, dass im Juni oder Anfang Juni, Ende Mai, Anfang Juni, das Thema Corona so sehr aus dem Bewusstsein schon geschmissen worden wäre, aber nicht nur, weil jetzt sozusagen die Gefahr jetzt irgendwie ein bisschen mehr gebannt scheint, sondern auch, weil jetzt einfach viel krassere Dinge abgehen.
Du hast am Ende der letzten Sendung hast du gesagt, na mal sehen, ob wir das nächste Mal vielleicht wieder über Trump reden.
Echt, habe ich so gesagt?
Hast du gesagt. Vielleicht können wir das nächste Mal wieder über Trump reden. Oh, mark your words.
Ja, also das lässt er sich nicht lange gefallen, ne, sich so die Show zu nehmen zu lassen von man muss fairness halber sagen, der Auslöser war jetzt nicht von ihm persönlich.
Ja.
So, ne?
Jedenfalls glauben wir das noch.
Ja, also die Minneapolis Police hat keinen direkten Befehlsdraht von Trump, soweit ich weiß.
Eric vielleicht?
Wobei, man kann schon auf jeden Fall einen indirekten Draht machen, weil Trump sehr, sehr häufig in der Vergangenheit die Polizei, Gewalt der Polizei geradezu heraufbeschworen, geradezu ermutigt hat, geradezu dazu aufgefordert hat.
Ein bisschen roughen up und so.
Genau, roughen them up und so. Und wenn der mal sich den Kopf stößt beim ins Auto tun, das ist ja wohl auch nicht so schlimm. So, ja, kann man doch mal einen kleinen Batch machen. So.
Genau.
Also der hat schon mehr oder weniger explizit zu Gewalt aufgerufen.
Ja, also insofern ist das jetzt vielleicht, dass er in dem Fall kann man ihm jetzt sicherlich keine Verantwortung, aber wenn halt irgendein Präsident so und so 4 Millionen Polizisten im Land regelmäßig sagt, hey, macht mal ein bisschen härter,
ja,
dass dann irgendwann mal jemand ein bisschen härter macht und das dann auch. Und
es ist, glaube ich, auch durchaus messbar, dass Polizeigewalt seit Trump brutaler geworden ist.
Das weiß ich nicht, ob das messbar, aber es würde mich nicht wundern, wenn es messbar wäre. Und ich finde diesen einen Fall finde ich krass. Also
George Floyd oder?
George Floyd, ja. und diesen Polizisten da, der ihn, ich meine, was war das außer purer Mordlust? Also ich meine, warum, spätestens wenn jemand, wenn er bewusstlos ist, kann man doch mal aufhören, ihn zu würgen. Das ist doch wirklich, ich finde das Ausmaß an Polizeigewalt, was so durch die sozialen Medien und durch die Medien geht, finde ich unfassbar. Ja. Also die Menge an Sachen, die du, dadurch, dass die Leute jetzt alle ihre Kameras ständig dabei haben und so, und wie viele solche Aufnahmen, das sind ja wirklich so 10 Fälle pro Tag, wo du Polizeigewalt siehst, die du in einem Rechtsstaat eigentlich.
Gerade jetzt mit den Protesten, ne?
Genau.
Ja.
Und die Leute wissen, dass sie vor der Kamera sind und so. Und ich.
Die sogar auf die Kameras schießen. Nicht nur irgendwelche.
Die auf die Kameras
schießen. Kameras, sondern auf Journalisten.
Die auf Journalisten mit, die wissen, dass sie mit welche Schäden diese Rubber Bullets, also so was ja klingt so ein bisschen, als ob jemand mit einem Wattebausch beworfen wird, aber was ja in Wirklichkeit tödliche
Hartgummigeschosse, ja,
mit einem Stahlkern. Also da ist halt, das ist eine Kugel mit einem bisschen Gummi außen drum rum.
Ja.
Und ja, sie bringt.
Wenn du das Ding in den Kopf kriegst, dann kannst du ja schon mal das Auge rausschlagen.
Es gibt ja mehrere Leute, die schon ihre Augen, die deswegen zumindest auf einem Auge erblindet sind, schon deswegen. Es gibt Leute, die vom Tränengaseinsatz schon gestorben sind. Es gibt diesen, also es gibt, und ich finde auch diesen Zusammenhalt, also jetzt so diese, es gab ja diese Aufnahmen von diesem Typen, wo dieser alte Mann da auf die Polizei zugegangen ist und sie ihn niedergeschlagen haben und dann haben
einfach. Ja, sie haben ihn geschubst.
Ja, geschubst, genau, geschubst haben.
Mir ist echt ein bisschen blöd gefallen, aber ja.
Er blöd gefallen ist, offensichtlich bewusstlos war und sie dann halt mehr oder weniger einfach liegen lassen. Und die dafür verantwortlichen Polizisten, die sind ja jetzt suspendiert worden von Dienst. Und wo sich dann, während die aus dem Polizeigebäude rauskommen, da irgendwie eine Gruppe von 80 Polizisten versammelt, die ihnen zuapplaudiert.
Mhm.
So, also
und dann gemeinsam den Dienst quittieren.
Genau, die Leute, die dann, wo du denkst so.
Und dann denke ich mir, ja, perfekt, braucht nicht wiederkommen. Tschüss.
Ja, das ist aber eben auch, dass da offensichtlich gar keinerlei Bewusstsein bei sehr, 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 sehr vielen Leuten dafür da ist, ja, dass es vielleicht nicht ganz so geil ist, Leute einfach ins Krankenhaus zu schlagen ohne Grund.
Ja.
Und dass sie deswegen keine Helden sind. Und dass Dinge vielleicht, also dass man auch eine gewisse Verantwortung hat. Und jetzt weiß ich nicht, wie er heißt, ein Komiker, von dem habe ich gestern ein Video geteilt, der so meinte, dass sie immer ja, wenn mal wieder ein Polizist einen schwarzen, unschuldigen Mann Menschen ermordet hat, dass dann immer heißt, ja, there are a few bad apples. Und dann so, ja, geile Begrifflichkeit für Mörder. Und so bad apple. Das ist so, und das klingt ja auch so, das klingt so total harmlos. Ja, hin und wieder ist halt mal, hin und wieder ist mal ein Apfel schlecht. Und zum einen, das habe ich jetzt irgendwo gelesen, hat jemand, der Spruch ist eigentlich, a bad apple spoils the bunch. Also ein schlechter Apfel verdirbt dir die
ganze Ernte.
Die ganze Ernte.
Ja.
Das ist der eigentliche Spruch. Also in dem Moment, in dem man sagt, ja, das war nur, this was just a bad apple, sagt man eigentlich. Und so tut, als ob man sich nicht drum kümmern bräuchte.
Da gibt es tatsächlich auch interessante Studien zu. Also dass halt tatsächlich die Wahrscheinlichkeit für Polizeigewalt in einem Präsidium ansteigt, schießt dann in die Höhe, wenn tatsächlich du sozusagen diesen einen Bad Apple hast, ne?
Mhm.
Also das heißt, das greift sozusagen, das ist sozusagen ansteckend, ja? Also wenn du da sozusagen einen Kollegen hast, der so brutal sadistisch irgendwie unterwegs ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass sich daraus dann halt so eine kleine Epidemie entwickelt, dass halt sozusagen dann plötzlich eine ganze Menge von den Bullen dann anfangen zu prügeln und zu schlagen. Ich habe ja, ein interessanter Zufall eigentlich auch, ne? Es gab ja jetzt gerade vor, ich glaube, vor zwei Wochen oder so, kam halt dieses super lange Feature als Podcast raus bei, wo war das denn? Irgendwie öffentlich-rechtlicher Radiosender, also so über Uri Jalloh, der Fall Uri Jalloh.
Ja.
Und der ist so richtig, richtig krass durchrecherchiert, ne?
Ja.
So ein Radio-Feature über, ich glaube, 5 Folgen.
Okay.
Eine Stunde. Das ist absolut hörenswert. Das ist absolut hörenswert. Das ist ja, also Uri Jalloh war ja, ich glaube, auch Asylbewerber. Aber halt mit Aufenthaltstitel irgendwie hat er in Dessau gelebt.
Mhm.
Der wurde irgendwann aufgegriffen von der Polizei und der war wohl auch irgendwie leicht angetrunken, hatte was geraucht oder irgendwie sowas so ein bisschen. Und jedenfalls ist da nicht ganz klar, was passiert ist, aber er ist halt in seiner Zelle verbrannt.
Mhm.
Und die haben den Leichnam gefunden.
Während er an die Matratze gekettet war.
Ja, genau. Er war an die Matratze, also an das Bett gekettet ist dann verbrannt. Und die Version der Polizei ist, ja, der hat sich selbst angezündet.
Ja.
Und dann hatten sie irgendwie 3 Tage, nachdem der Tatort bereits schon abgesucht wurde, ist dann plötzlich
ein Feuerzeug
aufgetaucht, auch nochmal irgendwo. Also völlig absurde Story eigentlich, ne? Also stinkt schon von vornherein, ja, bis zum Himmel. Und und diese Reporterin, die beziehungsweise nicht nur sie, sondern halt auch eine Initiative zur Gerechtigkeit für Uri Jalloh und so, die haben eine ganze Menge in Bewegung gesetzt. Die haben halt unabhängige Gutachter eingesetzt, die haben Experimente gemacht, wie ist das überhaupt möglich, geht so eine Selbstentzündung überhaupt mit den Materialien, die sie da hatten und so, mit sehr, sehr eindeutigen Ergebnissen, dass das natürlich alles totale Bullshit ist, ne?
Mhm.
Ist natürlich auch eine ganze Menge anderer Kram passiert, es sind Akten verschwunden, es sind Asservaten verschwunden, es sind Zeugen eingeschüchtert worden und so weiter und so fort.
Es ist auch nicht der einzige ungeklärte Todesfall, den es in dieser Polizeidirektion gab.
Es gibt eine ganze Latte von solchen ähnlichen Fällen.
Sogar eine ganze Latte, okay.
Ja, also nicht eine ganze Latte, also
ich wusste jetzt noch von einem weiteren.
Zwei weitere Fälle. Und Uri Jalloh war halt sozusagen der dritte.
Ja.
Der wahrscheinliche Tathergang war wahrscheinlich, dass sie Uri Jalloh halt einkassiert haben und dann auf der Wache einfach vermöbelt haben.
Hm.
Und zwar so, dass er wahrscheinlich nicht tot war, aber halt relativ nah dran und wahrscheinlich schon im Koma. Also sie haben ihn einfach bewusstlos geprügelt.
Ja.
Und ihnen war wahrscheinlich klar, dass sie Probleme bekommen würden, wenn das rauskommt. Und deswegen haben sie ihn verbrannt.
Und deswegen haben sie keine Probleme gekriegt.
Genau, und deswegen haben sie keine Probleme. Naja, es gab halt, ich glaube, es gab eine Verurteilung zu ein paar Tagessätzen von irgendjemandem, aber nicht wegen Mordes, sondern wegen irgendwie Aufsichtspflicht nicht getan oder so.
Ja, stimmt, sie haben dann, weil irgendwann mal so, wenn dann ein Mensch an seiner Matratze gekettet, verbrennt in einem, das müsste ja mal jemand mitbekommen.
Ja.
Und wie kann
man alleine den angekettet zu machen, das war schon illegal, ne? Also
ja, das ist und das ist da wird ein Mord vertuscht.
Ja. Ja, und zwar dann halt auch wirklich bis in die höchste Justizebene, ne?
Genau.
Und man kann natürlich auch vieles erklären mit die wollen das nicht wahrhaben, die wollen nicht daran glauben, dass Polizisten da einfach jemanden umgebracht haben.
Ja, macht eine Unschuldsvermutung, ist ja richtig. Aber
Ich meine, bei so einer so offensichtlichen Lage, ne, also das haben sie mehrmals die, sie haben es ja gar nicht probiert, wirklich rauszukriegen. Sie haben ja mehrmals die Ermittlungen abgebrochen.
Ja.
Und das ist halt, das sind richtig, richtig üble Dinge und Uri Jalloh ist halt auch kein Einzelfall, ne? Also in Deutschland.
Das ist, ich habe auf Twitter hat neulich irgendjemand geschrieben, ja, ich habe hier gerade eine Mandantin sitzen, die hat gesehen, wie Polizisten jemanden rassistisch angegangen haben und hat sie zur Rede gestellt und wurde dadurch und sitzt jetzt gerade mit Blessuren hier vor mir. Also die ist dann von den Polizisten zusammengeschlagen worden, weil sie gewagt hat, die darauf hinzuweisen, dass das doch rassistisch ist, sicherlich in drastischen Worten. Und dann habe ich so gefragt, besteht denn da der Hauch einer Chance, dass die verurteilt werden oder dass die irgendwelche Konsequenzen haben, oder diese Polizisten davon? Und dann haben sich, glaube ich, zwei andere Anwälte, also die ursprüngliche Person hat sich nicht gemeldet, hat nicht geantwortet, aber zwei Anwälte haben gesagt, nicht der Hauch einer Chance.
Ja, das ist halt einfach der Punkt, dass in der Justiz die Beamten als ein Teil von sich begriffen werden. Ne? Also es gibt so eine Art von, man empfindet sich schon irgendwie so als Kollegen. Ne?
Na, ich glaube, das liegt auch daran, dass halt, ich glaube, das hat auch tatsächlich relativ logische Gründe. Die Staatsanwaltschaft arbeitet halt oft sehr vertrauensvoll mit der Polizei zusammen. Die sind halt auch darauf angewiesen, dass ihnen die Polizei was liefert und mit ihnen zusammenarbeitet. Und wenn du halt mit jemandem jahrelang vielleicht sogar sehr gut oder gut zusammenarbeitest, dann überlegst du es dir dreimal, bevor du, oder dann fällt es dir vielleicht sogar schwer und vielleicht weniger pragmatischer, dann überlegst du es dir dreimal, bevor du den jetzt an den Karren pisst.
Ja.
Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die danach nicht mehr so gut mit dir zusammenarbeiten, ist natürlich auch sehr, sehr hoch. Das kann durchaus eine Karriere versauen. Also das ist ja
Und das ist aber so eine Sache und da kommt dann eben genau solche Sachen wie dort in Buffalo, die Situation mit den Polizisten, das erklärt sich einfach daher, ja. Polizisten stehen faktisch über dem Gesetz.
Ja.
Und sie wissen, es hat keine Konsequenzen. Sie können machen, was sie wollen. Und dann kriegst du solche Verhältnisse. Und das ist wahnsinnig gefährlich.
Mhm.
Und dann musst du dir nochmal, zumindest in Deutschland, ich habe da nicht so gute Informationen darüber, wie das in den USA ist, aber in Deutschland kommt ja praktisch alle zwei Wochen wieder heraus, dass irgendwelche rechten Netzwerke innerhalb der Polizei existieren, die mit Nazis zusammenarbeiten, mit Nazis Daten austauschen, mit Nazis marschieren und so weiter und so fort.
Ich meine, der Typ, der gestern ging ja von der deutschen Polizeigewerkschaft, ging ja so ein Tweet rum, die sich ja über die Demo am Berlin aufgeregt haben, noch bevor sie stattfindet und so. Und die linken Chaoten werden ja bestimmt wieder und huiuiuiui. Der Typ war Republikaner, der das gibt. Also das ist halt der Vorsitzende des Deutschen Polizeigewerkschaftsbundes in Berlin und der war halt Republikaner. Also der Typ ist einfach so weit rechts, wie man irgendwie sein kann, ohne rechts runterzufallen in diesem Land. Und er ist damit definitiv nicht allein. Also ich meine, er ist Vorsitzender einer Polizeigewerkschaft. Sag dir,
also die Polizeigewerkschaft, vor allem die deutsche Polizeigewerkschaft, das ist
genau,
keine Gewerkschaft. Das ist ein paramilitärischer.
Polizisten dürfen keine Gewerkschaft haben. Polizisten sind Beamten und Beamten dürfen per Definition keine Gewerkschaft haben.
Ich weiß nicht, aber sie haben ja eine, also.
Ja, sie haben die, aber sie dürften sie nicht haben. Sie dürften keine Gewerkschaft haben.
Sie dürften keine.
Sie dürften keine, also als Beamter, das ist halt eine der wenigen Sachen, die du
gibst. Ja, ich weiß, dass es so ein Gesetz gibt, aber vielleicht gibt es für, ich dachte mal, es gibt vielleicht irgendwie für Polizisten,
vielleicht sind eine Polizisten Ausnahme. Nicht alle Polizisten
Beamte. Ah, oder stimmt, sowas. Stimmt. Polizisten sind gar nicht mehr beamtet.
Ah, okay.
Also, oder viele jedenfalls nicht.
Okay, vielleicht sind viele gar nicht verbeamtet, aber dieses, und, also ja, das ist bizarr, was die, also dieser Rainer Wendt, was der da so von sich gibt, dass der, also das ist.
Der übrigens tatsächlich immer noch angestellt ist als Polizist, obwohl er überhaupt nicht mehr als Polizist arbeitet.
Genau, der hat seit Jahren nicht mehr so gearbeitet, aber seine vollen Bezüge weiterbezogen.
Genau, und bis heute übrigens, also das hat sich, glaube ich, nicht geändert.
Warum auch? Er steht ja über ihm gesagt.
Ja, ja. Also, und das ist auch das ist so vielleicht nochmal so ein allgemeineres Problem, ne? Wenn du halt so eine Institution hast, die dafür da ist, Gewalt auszuüben und das Gewaltmonopol auszuüben, dann.
Und vor allem mit diesem auch mit Selbstverständnis, wir sind per Definition ja die Guten.
Ja, also, aber das ist ja auch schon so vorgesehen, ne? Also, das sieht halt, dass wir Gewaltmonopol haben. Aber dann hast du halt auch gleichzeitig eine Form von Machtkonzentration, die. Auf die du sehr, sehr aufpassen musst, sage ich mal.
Ja.
Und ich glaube, dass da hat der deutsche Staat komplett, also nicht nur der deutsche, aber
nicht vor allem nur der deutsche, also auch der, gerade auch der amerikanische
Staat. Der amerikanische Staat hat einfach
gepennt. Die meisten Staaten haben da wahrscheinlich
sehr gepennt. Ja, ja. Stattdessen haben sie die halt aufgerüstet, immer weiter militaristisch aufgerüstet.
Ja, ich finde das auch so krass, wie auch deutsche Polizisten diese schwarzen Uniformen und sowas und wie so diese ganzen
The Riot Gear.
Diese, ja, das sah ja vor ein paar Jahren auch noch anders aus. Da hatten die halt noch diese grünen Uniformen mit diesen weißen Helm an und es sah noch nicht ganz so Star Wars mäßig aus, wie es jetzt aussieht. Und ich habe so auch so dieses, ich habe irgendwann mal zum 10-jährigen Abi-Treffen, habe ich mich mal mit jemandem unterhalten, der danach zur Polizei gegangen ist. Jemand, der, von dem ich weiß, dass er mal einen Schwulen zusammengeschlagen hat, weil er es gewagt hat, ihn nach seiner Telefonnummer zu fragen. Also er saß irgendwo in der Bar und ist halt von einem Schwulen gefragt worden und dann hat er ihn halt verprügelt. Der ist danach zur Polizei gegangen. Und der hat mir auf dieser Abi-Party dann erzählt, so von wegen, ja, und da gibt es so Kataloge, da hole ich mir einen Quarzsandhandschuh. Also der ist halt bei dieser Riot Police auch. Und dann gibt es halt irgendwie Standardausrüstung und dann kann man sich auch irgendwie Quarzsandhandschuhe. Und die kriegt man zwar nicht als Ausstattung, aber die darf man halt trotzdem nehmen, das ist nicht direkt verboten. Und so Quarzsand, dann hat man halt nochmal ein bisschen mehr Wumms. Er meinte dann so, ja, so ein Schlag mit normalen Handzug, der tut halt weh, mit dem habe ich dann auch einen Kiefer gebrochen. Und damit hat er angegeben, das war so sein Ding. Und dass er gerne halt Leuten, die... Und der hatte da auch wirklich so, dann sag ich so, naja, ist das denn jetzt, also ich meine, das sind Menschen. Ja, nee, wir rufen ja vorher da durch, so dass wir jetzt kommen und die zu und reinhauen. Und wer da noch da ist, der weiß, was ihn erwartet. Und also das ist.
Ja, so sind die drauf.
Und die bei dieser Riot, also bei diesen Schlägereinheiten, ja, die sind so drauf. Zumindest zu einem sehr, sehr großen Teil. Und klar, fühlen sich potenzielle Faschisten und Schläger von Uniformtragenden, auf Befehle hörende Organisationen, die hin und wieder mal Leute verprügeln, angezogen. Ja. Linke gehen halt nicht zur Polizei. Oder eher selten.
Das ist alles so schrecklich gerade.
Ja. Das ist jetzt auch nichts Neues. Also, das ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt schon eine Weile her, dass ich mein 10-jähriges Abi hatte.
Ja, es wird bestimmt nicht besser geworden sein.
Ja, inzwischen schlägt er wahrscheinlich nicht mal selber, sondern lässt schlagen. der war auch so ein Typ, der den du dir auch wirklich so als Polizeibeamten vorstellen kannst, der halt, den habe ich irgendwann mal bei einem Brunch durch Zufall getroffen und er saß an der Theke und hat halt so morgens um 11 so gerade so ein Hefeweizen leer gezogen und es war offensichtlich nicht sein erstes. Und so dieses nach außen hin funktionieren, aber dann doch nach innen eine weitgehend zerstörtes Leben ist jetzt vielleicht übertrieben, aber durchaus brüchiges Leben. Keine Ahnung. Merkwürdiger Typ. Und hat mich damals so dieses ganze Gespräch, hat mich der Polizei gegenüber nicht offener gemacht.
Ich frage mich auch gerade, es gibt ja jetzt sozusagen in den USA, hat sich jetzt dieser Schlachtruf etabliert, Defund the Police.
Ja. Yeah.
Ich finde, ich muss da mal wieder drüber nachdenken. Also wir nehmen das so für sozusagen so also als die Normalität, dass, dass wir halt so
Polizei... Das ist eine Frage, die ich mir in den letzten Tagen auch öfters gestellt habe. Ja, erzähl weiter.
Also so Polizei und die Staatsgewalt und ja, wir brauchen ja auch Polizei, hey, wir haben ja Kriminalität und wir müssen irgendwie ja auch irgendwie mit dieser Kriminalität umgehen.
Ja. Yeah.
Ich will nicht sagen, dass das völliger Bullshit, also ich sag mal so, ich kann mir aus der heutigen Situation vorstellen, dass wir zumindest mit einer sehr veränderten und einer reduzierten Polizei besser leben könnten als mit der jetzigen Situation.
Hm.
Ich glaube nicht, dass wir komplett auf sowas verzichten können. Ich sag mal so, ne, wenn alleine in den 90ern, ne?
Ja.
Als jemand, der halt noch die 90er erlebt hat. Die 90er hatten wir sehr, sehr viel mehr Kriminalität als heute. In Deutschland. In den USA noch viel krasser.
Hm.
Die 90er Jahre in den großen Städten in New York oder in Los Angeles, das war eine verdammt fucking gefährliche Scheiße.
Mhm.
Da gab es alle paar Minuten gab es einen Mord. Ja? Und
haben Sie übrigens nach wie vor keine Erklärung für, wieso die Zahl der Gewalttaten, der Kriminalität so massiv zurückgegangen ist?
Ja. In dieser Situation in den 90ern, ne, hätte ich jetzt nicht gesagt, irgendwie, ja, defund the police, so.
Yeah.
Hätte ich nicht gesagt. So. Wobei man da auch drüber streiten kann, wie effektiv jetzt die Polizei jetzt genau diese Art von Gewalt irgendwie eindämmt oder nicht oder wie auch immer. Aber zumindest gab es auf jeden Fall ein extremes Bedürfnis nach Sicherheit. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die Polizei aus deren Perspektive, wenn die jetzt auf die Gesellschaft schauen, auf Berlin oder was weiß ich, und sagen so, ja, klar, die Kriminalität ist zurückgegangen und hier, wir sind übrigens, die ihr dafür danken könnt. Ne? Also es wird ganz sicherlich so sein, dass sie das so sehen. Ich glaube aber nicht, dass es so ist. Wahrscheinlich werden sie, natürlich wird es vielleicht irgendeinen Einfluss gehabt haben, aber
Vielleicht.
Vielleicht auch nicht. Oder zumindest kann man darüber diskutieren, wie groß der Einfluss ist. Ich glaube zumindest nicht, dass es der einzige Einfluss ist.
Definitiv nicht.
Und wahrscheinlich müssten wir wirklich einfach da mal ein bisschen mehr forschen. Ja? Wir wissen ja eigentlich auch so viel, ja, zum Beispiel, wir wissen, dass Gefängnisse nicht funktionieren.
Ja? Ja.
Das ist die Wissenschaft dazu ist seit den, ich glaube, 60er oder 70er Jahren, ja, ist die eindeutig.
Ja.
Wir wissen es. Wir wissen, dass Gefängnisse Kriminalität befördern.
Ja.
Das ist einfach ein Fakt und das tausendfachen Studien nachgewiesen. Das hat aber natürlich nie dazu geführt, dass wir irgendwie Gefängnisse abgeschafft haben, weil es da, glaube ich, eher auch, ich glaube, man muss auch...
Es gibt halt Länder, in denen Gefängnisse bei weitem nicht so schlimm sind.
Mhm.
Und dann wird dann halt als Argument, ja, das können wir ja nicht haben, bei denen ist ja die Gewalt so niedrig. Bei uns ist ja die Gewalt viel höher.
Ja, genau. Ja, klar. Norwegen ist so ein
Beispiel. Ja, genau. Ne?
Und ich glaube, zum Beispiel bei dieser Gefängnisgeschichte, da spielt dann halt auch so ein bisschen so eine Rolle, so eine atavistische Idee von Gerechtigkeit, ja?
Ja, ja.
Also da hat jemand halt einen Fehler gemacht und dafür muss er jetzt auch büßen. Und
genau.
Wenn das Gefängnis nicht scheiße ist und wenn es nicht ihm nicht sozusagen bricht, ja, dann dann ist keine Gerechtigkeit widerfahren. So.
Es ist ja die Frage, ob es denn das Ziel eines Gefängnisses ist, die Gewalt zu reduzieren oder die Zahl der Straftaten zu reduzieren, die Kriminalität zu reduzieren.
Offiziell schon, ne?
Ich weiß nicht, ist das so die Begründung?
Ich meine, in den USA ist es eine Correction, da geht es um Korrektur. Ja. In Deutschland ist halt diese Sozialisation schon auch immer eine große Rolle. Und also zumindest wenn man Foucault glauben will, ne, das ist so die Geburt des Gefängnis, geht es schon sozusagen um die Disziplinierung des Individuums, um sozusagen wieder ein Teil der Gesellschaft zu werden. Ja.
Also das die eine, aber ich, also um jetzt bei der Diskussion um die Polizei zu bleiben, ich glaube, dass es viele Leute gibt und ich meine, das sehe ich ja zum Beispiel bei Kolja, sehe ich das ja auch so ein bisschen, wenn der halt erstmal von der Polizei ein sehr positives Bild hat. Der hört jetzt gerne hier so, was ist was, nennt sich, das ist so ein ich wollte gerade sagen, beim Podcast ist so eine Kinderinformations.
Ich habe früher die Bücher gehabt.
Genau, da gab es so Bücher und so und er hört gerne die Audiosachen dazu und guckt sich die Videos an und sowas. Und da gibt es auch Folgen mit der Polizei und da wird natürlich die Polizei tendenziell in ziemlich unkritisch rosigen Farben dargestellt.
Ich habe TTHG gehört, ja, also ein schlimmer und ich sag mal so. Reaktionärer kann man nicht über die Polizei.
Also, ja, also ich werde definitiv auch, also wir haben auch, er hat gestern auch auf dieser Demo halt gefragt, so, wogegen protestieren wir?
Gegen die Polizei.
Und dann merkte man, wie es so, also tatsächlich habe ich das auch gesagt, ja, auch gegen Polizeigewalt und so, und dann, wie es dann anfing zu rattern. Und ich glaube, das ist gerade bei konservativeren Leuten, die wollen das vielleicht nicht sehen oder sie können es nicht sehen oder ich weiß nicht was, aber so dieses, dass die Polizei halt nicht so ein über den Dingen schwebende Einheit ist, Instanz, die dann so vereinzelt runterkommt und sich die Bösewichte rauspickt und dafür sorgt, dass die Kriminalität sinkt, sondern es sind halt Player. Das sind halt die Polizeigewerkschaften in den USA, kannst du halt zum Großteil als kriminelle Vereinigung bezeichnen. Die haben halt eben, also, und davon gibt es ja, und inzwischen sind die Fälle, ist die Zahl der Fälle, die ich davon mitbekommen habe, so groß. Am Anfang denkst du, das ist doch Bullshit, das ist doch irgendwie eine erfundene Geschichte. Also was weiß ich was, gibt halt irgendwie, gab vor ein paar Jahren in Baltimore, gab es halt so Fernsehaufnahmen, beim Riot ist eine Apotheke zerstört worden von Riotern und so und komplett ausgeräumt worden. Und dann schätze ich raus, nee, die Polizei hat die eingeschlagen und ausgeräumt, weil die Polizisten haben danach die Drogen, also die Medikamente, die sie dabei geklaut haben, dann verkloppt. Also das ist ganz...
Wunderbar erwischt du das.
Ja, aber hat wahrscheinlich trotzdem keine Konsequenzen gehabt. Also und es sind halt, es gibt halt auch, es ist ja auch diese bizarre Situation in den USA, dass zum Beispiel sehr, sehr viele Polizisten nebenbei noch was anderes machen, also dass sie noch Nebenjobs haben und dass sie zum Beispiel als Sicherheitsleute arbeiten, obwohl eigentlich in den meisten Städten die Polizeibeamten zu den, also zumindest die Police Departments zu den bestfinanziertesten Einrichtungen innerhalb der ganzen Stadt gehören. Und dann hast du halt so diese Instanzen, die offensichtlich nebenbei noch irgendwie als Security arbeiten oder Berater oder weiß der Teufel was, die halt, es gibt Get-Out-of-Jail-Free-Cards. Das verhandeln Polizeigewerkschaften, wie viele Get-Out-of-Jail-Free-Cards jeder Polizeibeamte bekommt. Du kriegst so eine Karte und die kannst du dann zum Beispiel an deine Verwandtschaft verteilen. Und wenn du wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung, also jetzt sicherlich nicht bei schwereren Verbrechen, ertappt wirst, dann kannst du diese Karte hinhalten und Es ist keine Sicherheit, dass das funktioniert, weil es gibt wohl auch Polizisten, die darauf sehr, sehr allergisch reagieren, weil das ist halt das nicht offiziell natürlich, das Ganze.
Ach so, das ist so ein inoffizielles
System. Das ist so ein inoffizielles Ding, aber das wird halt bei den Verhalten, also es ist halt ein Teil des Bargains, wenn die Polizeigewerkschaft, die halt in den USA sehr, sehr stark sind, mit der Stadt verhandeln, die dann halt mit reinspielen. So, ja, okay, dann kriegt er hier von den Karten noch ein paar mehr. Und
Scheiße, wir müssen nicht einfach die fanden, wir müssen die zerschlagen, die Gefängnisse.
Ja, das ist, das ist, das ist, das hat bizarre Züge. Das hat wirklich, und dass die, und in den USA ist es definitiv so, dass die Polizei mehr Schaden anrichtet als alles Verbrechen zusammen. Also die finanziellen Schaden, die Polizei durch diverse Sachen verursachen, sind höher als durch alle Diebstähle und so weiter.
Wurde das ausgerechnet?
Das wird ausgerechnet.
Oh, hast du da sowas?
Ich kann das gerne mal raussuchen.
Okay, das wäre vielleicht ganz gut.
Und
das ist schon ziemlicher Statement.
Und ich würde hoffen, dass es, und jetzt kann die Polizei natürlich argumentieren, ja, wenn wir nicht da wären, also ja, hin und wieder passieren halt Dinge. Dass dann halt, dann wären die Gewalttäter natürlich noch viel, viel höher. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass die Polizei keine negativen Effekte hat. Die hat ganz massive negative Effekte. Und irgendwann überwiegen die negativen Effekte die positiven Effekte. Ganz ohne Frage. Und das nächste ist, man kann auf jeden Fall versuchen, die negativen Effekte zu reduzieren und die positiven Effekte zu stärken. Aber wir leben in einer Gesellschaft, in den USA ist das noch krasser als hier, aber wo man die Polizei faktisch nicht kritisieren kann, wo man die Polizei nicht zur Verantwortung ziehen kann.
Vor allem zur Verantwortung nicht, ne?
Und also wo man halt den Polizisten, die vielleicht keine Arschlöcher sind, eigentlich einen Undienst, also man lässt die eigentlich hängen. Weil was ist denn mit den Polizisten, die keine Arschlöcher sind, die sich an geltendes Recht halten, innerhalb dieser Polizeidirektion, die dann oftmals sicherlich auch doof dastehen, vielleicht nicht so gute Chancen haben, Karriere zu machen, denen es schlechter geht. Die in einem Umfeld arbeiten müssen, in dem sie eigentlich nicht arbeiten wollen. Und die da vielleicht nur aushalten, weil so nach dem Motto, wenn ich hier rausgehe, dann werde ich durch noch so ein Arschloch ersetzt. Wird sicherlich einige von geben. Und das finde ich, und die da so hängen zu lassen, ist mit der Begründung, ja, wenn wir anfangen, an der Polizei rumzukritisieren, dann ist ja irgendwie alles vorbei. Das ist so irgendwie so diese merkwürdige Einstellung, dass man an Sachen, die man gut findet, nie was kritisieren darf. Nein, gerade Sachen, die man gut findet, muss man kritisieren. Weil ansonsten werden sie nämlich nicht mehr lange gut sein.
Ich frage mich halt tatsächlich auch, ich frage mich auch vor allem in den USA, wie das weitergeht, weil, ja, aber ich muss eh aufs Klo, dann bringe ich das mit.
Was? Jetzt lässt mich jetzt, du hast gerade angefangen zu reden, wie geht das in den USA weiter? Jetzt kann ich darüber ja nicht weiterreden. Diesen ganzen Rant, den ich hier abgelassen habe, den hätte ich doch vorher so schön, jetzt ist Michi einfach, jetzt geht er hier pinkeln und ich, ach Mann. Ah, das ist übrigens etwas, was ich bei so Zoom-Calls, wenn man dann so mit Bluetooth-Headsets, die ja durchaus eine gewisse Reichweite haben, also mittendrin denkt, ach, ich glaube, ich gehe mal aufs Klo. Und sich dann kurz vorm Spülen nicht mehr sicher ist, ob man das Mikrofon vorher gemutet hat oder nicht, bevor man aufgestanden ist. Das sind so Sachen, die einem nur im Homeoffice passieren können. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin wirklich so die letzten Tage jetzt mit dieser massiven, auch gestern bei dieser Demo da, bei der Berlin. Also ich gestehe ja zu, dass ich der deutschen Polizei, dass die nicht so systematisch arschlochig ist wie die amerikanische Polizei. Und gestern bei der Demo in Berlin, die halt zu jedem Zeitpunkt, zu dem ich dabei war, vorbildlichst ablief. Übrigens auch von Seiten der Polizei. Also jetzt, ich habe da nichts irgendwie Schlimmes erlebt. Und dann abends oder gestern Abend sehe ich dann noch die Bilder, wie es dann plötzlich ausartet und Leute zusammengeschlagen werden von der Polizei und sowas. Und wo dann auch so ein bisschen so zurückkommt, ja, die haben auch provoziert und so, das war auch, also ja, die haben wirklich sich Mühe gegeben, die Polizei, das möglichst lange zu deeskalieren, und sind aber provoziert worden, so nach dem Motto. Und es ist halt, he said,
sorry, aber ganz ehrlich, das sind die Profis, ja, die Profis haben gefälligst Profis zu sein. Und als Profi lässt man sich nicht provozieren.
Das denke ich mir auch. Also das ist so, wenn du dich nicht unter Kontrolle hast, dann ist das vielleicht nicht der Job für dich.
Ja. Also
ich bin da hin und her gerissen. Also ich sag nicht, dass das gerechtfertigt ist. Man weiß halt nicht, was vorher vorgefallen ist. Und wie irgendwann tickt halt wahrscheinlich wirklich jeder mal aus. Aber ja, es sollte da, also ich bin sowas gerade, was so diese Riot Police oder wie auch immer die heißt, also diese schwarz uniformierte mit den Helmen. Ich hab da auch genug Scheiße erlebt. Also das ist, und wenn ich da irgendwas höre von linken Chaoten oder sowas, ja, ich war auch dabei. Also ich hätte da genauso reinkommen können. Ich hätte mich vielleicht rechtzeitig verzogen. Aber
Max, der linke Chaot.
Aber wir kennen ja auch, also ein guter Freund von mir, was ich damals auch so ein bisschen so, der hat halt nichts gemacht. Der ist halt von der Polizei, plötzlich lag er auf der Straße und war verurteilt wegen Steine werfen. Und
ja, wir waren noch hier bei Nikis.
Genau, wir waren bei dem Prozess einer Freundin, die jetzt wirklich die harmloseste Person ist, die dieser Planet oder eine der harmloseren Personen, die dieser Planet gesehen hat. Ich möchte jetzt nicht übertreiben, aber wo auch im Endeffekt auch vor Gericht ganz klar rauskam.
Was war das Heiligendamm damals? Ne?
Genau, Heiligendamm, so G20, wo ich auch war und wo
sie plötzlich angeklagt war, irgendwelche, was ist halt auch einen Stein geworfen.
Ja,
auch
Steine geworfen, auf genau, die Polizei, ja. Und so.
Hat sie halt, das ist so ein völliger Quatsch. Und es konnte eigentlich relativ gut auch nachgewiesen werden anhand von Filmaufnahmen, dass sie das nicht gewesen ist. Oder dass.
Ja, es ist. Dass das, also es gab nichts, was irgendwie. Die Polizisten wussten eigentlich auch nicht mehr so genau, was vorgefallen ist.
Das muss man schon sagen, das ist schon eigentlich krass, ne, dass sie das geschafft hat, dass sie halt gegen die Aussage der Polizisten sich durchsetzen konnte.
Ja, na,
normalerweise
war ja
haben
auch nicht
Polizisten immer so, denen wird alles geglaubt, was sie erzählen.
Ja, und es war ja auch irgendwann mal klar, dass so, die Polizei hat sich auch eigentlich ganz offensichtlich an geltendes Recht nicht gehalten, weil derjenige, der das Protokoll unterschrieben hat, war gar nicht Zeuge, der hätte das gar nicht unterschreiben. Ich weiß nicht mehr, was genau die Details waren. Aber dass man merkte,
die geben sich nicht mal Mühe, irgendwie
genau,
ihre Scheißbeweise zu fälschen.
Was natürlich, wenn du vielleicht an einem Tag irgendwie 100 Leute festnimmst, dass du dich jetzt nicht mehr an jeden einzelnen Fall erinnerst, ist ja auch. Aber man merkte, dass auch das Gericht, da hatte ich das Gefühl, so ein bisschen das Ganze dann so angefangen hat, naja, jetzt wollen wir das jetzt mal nicht zu sehr ausarten lassen, als sie mitgekriegt haben, dass die Polizei sich anfängt, gerade um Kopf und Kragen zu reden, weil sie halt offensichtlich, das mag ja nicht mal alles aus bösten Willen, also ich glaube jetzt nicht, dass sie sich vorgenommen hatten, sie da drauflaufen zu lassen, aber so ein bisschen, ich finde das hier in Berlin bei den 1. Mai-Demos, die ja nun, ich meine, seit 1987 gibt es halt in Berlin diese 1. Mai-Demo. Damals ist bekanntermaßen Bolle, eine Ladenkette, die es heute gar nicht mehr gibt, ist von denen eine Filiale abgebrannt und ausgeräumt worden. Und seitdem gibt es halt in Berlin die 1. Mai-Demos. Also das ist durchaus auch ein statistisch relevantes Datenset, was man da hat. Und mein Eindruck ist, das sollte man vielleicht mal untersuchen, ist so, wenn halt gerade eine konservative Regierung an der Macht ist, dann artet das wieder mal aus. Und wenn halt eher eine linkere Regierung an der Macht ist, dann ist es doch deutlich friedlicher. Und der Grund dafür.
Ich glaube, das war jetzt der friedlichste 1. Mai ever dieses Jahr.
Ja, okay, das kann natürlich. Und einer der Gründe dafür ist, weil halt CDU-Innenminister oder Innensenatoren halt immer sagen, die Polizei muss Präsenz zeigen und muss für Recht und Ordnung sorgen und halt tendenziell so SPD oder Linke, wahrscheinlich Linke, weiß nicht, ob es einen linken Innensenator gab, halt tendenziell sagen, naja, lass uns das Ganze lieber friedlich halten. Und die Polizei hat das Ganze unter Kontrolle. Das ist halt, sie kriegen es ja auch mit Nazis hin. Wenn irgendwelche Nazis demonstrieren, das läuft ja immer hyper friedlich ab. Und vielleicht sind die Nazis auch einfach schlau und wissen, dass man da nicht zu sehr draufgehen sollte. Aber vielleicht ist es auch einfach so, zu einem, der durchschnittliche, ich will es jetzt vielleicht nicht ganz so drastisch ausbringen, aber der durchschnittliche deutsche
aber auf jeden Fall durchaus.
Riot-Polizist hat wahrscheinlich zu einem Nazi mehr an Anknüpfungspunkte als zu einem Punk. Und ja, auch in Hamburg bei den ganzen G20-Sachen, da war es ja wirklich, ha,
die Polizei Olaf mit Krawalle. Scholz. Olaf Scholz ist ja auch nicht wirklich SPD. Ist
ja, die Polizei will Krawalle. Die Polizei hat Krawalle gekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Und das war ja wirklich mit Ansage. Und
übrigens, auch ein große Podcast-Empfehlung zu dem Zeitpunkt, die Ezra Klein Show mit dem Coates. Wie heißt der? Oh, warte mal.
Mit dem was?
Coates heißt der. So ein schwarzer Intellektueller.
Dan Coates.
Nazi Coates. Nee, warte mal. Ta-Nehisi Coates.
Ta-Nehisi Coates, okay.
Ta-Nehisi Coates. Er ist so ein Schriftsteller, Intellektueller, sehr, sehr kluger Typ. Und die reden halt viel über Polizei und vor allem auch über diese Frage von Gewaltmonopol, also was wir gerade so auch besprochen haben. Und das Interessante war, der ist total zuversichtlich.
Ja.
Also das ganze Interview, man denkt sich so, okay, jetzt ein schwieriges Gespräch, ne, irgendwie Black Lives Matter, alles gerade, Amerika brennt und jetzt halt diesen schwarzen aktivistischen Philosophen, Intellektuellen, dass der
gleich
erstmal so,
brennt das Mikrofon.
Gleich brennt das Mikrofon. Ah nee, der ist so total so, ach ja, nee, ich finde das alles gerade ganz gut. So. Und er bringt. Und er meinte halt, er hätte mit seinem Vater gesprochen. Ne? Und sein Vater, der war halt schon in den 68er March of Washington und den ganzen Krawallen dort schon am Start. Und er meinte halt, wenn man das so vergleicht, was jetzt gerade passiert, ne, mit damals, verglich er halt so, wäre so ungefähr der Unterschied gewesen, wie Schwarze von 1900 auf die 68er-Demo geguckt hätten. So wäre sozusagen von 68 auf jetzt. Und zwar vor allem aus dem Grund, dass 68, und das macht man sich heutzutage gar nicht mehr bewusst, ne? Diese Bürgerrechtsbewegung, die schwarze Bürgerrechtsbewegung, das war eine rein schwarze Bürgerrechtsbewegung. Das waren nur und ausschließlich Schwarze, die dort für ihre Rechte eingetreten sind. Die hatten keine Lobby. Die hatten praktisch gar keine Lobby. Ja.
Ja.
Und da hat sich kein Weißer getraut, mitzugehen. Und die waren alleine. Ja, und Amerika hat die gehasst.
Ja.
Und das weiß man ja auch nicht mehr so. Also Martin Luther King wird jetzt immer so als der große Heilige irgendwie.
Ja, ja, ja.
So, ne? Und den würden wir ja total anerkennen, ja. Irgendwie und wie der das gemacht hat. Aber so wie ihr das jetzt hier macht, das ist ja alles total ganz schlecht und so.
Das ist eher so, probiert, in den Selbstmord zu treiben.
Ja, ja, klar.
Also, und das ist nachgewiesen, das ist keine Verschwörungstheorie.
Das FBI.
Ja, ja. Ja, CIA.
Der wurde gehasst. Der wurde gehasst.
Ja.
Von der großen Mehrheit der weißen Bevölkerung wurde der gehasst, wie ohne, unglaublich. Und sie haben ihn auch umgebracht, ja? Ich meine.
Ja, ja.
Und das ist halt so verschroben, dieses Weltbild, wie dann mal so diskutiert wird. Ja, orientiert euch doch mal an Martin Luther King. So, er hat auch Gewaltfreiheit gepredigt, ja. So,
ja, ich meine, wir müssen ja nur ein paar Jahre zurückgucken, als hier Kaepernick, genau.
Kaepernick, ja.
Als der es gewagt hat, während der Nationalhymne sich hinzuknien. Ja. Was da für ein Aufstand losgegangen ist, wie denn der auf die Idee kommen kann und dass der auch nie wieder spielen dürfen und sowas.
Und das hat ihn seine Karriere gekostet.
Das hat ihm, ja. Und das ist, dass die gleichen Leute, wirklich die gleichen Leute jetzt, ja, mach das doch mal friedlich. Ja, fuck you.
Ja, ja, ja.
Das finde ich,
Und das fand ich ganz interessant, dass man dann erstmal klein, aber warum, drehen wir es nicht mal um und sagen, warum geht es denn nicht mal bei der Polizei friedlich? Ne?
Ja, na klar, das sowieso.
So, also ich meine, Und das ist halt dieser Bias, ja, weil wir eben diesen das so eingeprägt bekommen haben mit dem Gewaltmonopol und der Polizei, wird das halt einfach komplett normalisiert. Wenn die Polizei gewalttätig ist, dann ist das halt einfach so.
Ja.
Das gehört so.
Diana hat jetzt irgendwie was geteilt, das war so, ja, anstatt zu sagen, es ist schlimm, dass die Polizei schwarze Männer umbringt, aber warum müsst ihr denn looten?
Plündern.
Warum sagt man nicht einfach, ja, es ist schlimm, dass die Leute dass ihr plündert? Aber warum muss die Polizei denn schwarze Leute umbringen?
Ja.
Und das ist.
Ja. Also Prioritäten.
Ja, ne? Prioritäten sauber setzen.
Und da fand ich auch übrigens, wie hieß der nochmal von Daily Show?
Trevor Noah.
Trevor Noah, ja, genau. Trevor Noah, ich finde den ja übrigens, der wird immer besser, ne?
Ja, der wird zusehends besser.
Der ist immer besser und jetzt auch gerade zu Black Lives Matter. Matters, er hat da was Interessantes gesagt und er meinte halt, Leute fragen sich, warum gehen die Leute plündern?
Mhm.
Ja? Und er meinte, die Frage ist doch, warum gehen Leute nicht plündern? Ja, also was hält Leute ab, davon zu
plündern? Yeah.
Und dann kam er halt so ein bisschen so mit dieser These mit dem Gesellschaftsvertrag, ne? Also so die Idee, es gibt die Gesellschaft und die Gesellschaft hat einen Vertrag miteinander. Wir sind alle miteinander friedlich und wir benehmen uns einander und deswegen können wir zusammen eine Gesellschaft haben. Ja? Und diese Idee des Gesellschaftsvertrags, meint er, die funktioniert aber für Schwarze nicht.
Hm.
Die sind praktisch ausgeschlossen aus diesem Gesellschaftsvertrag. Sie werden praktisch, sie wurden halt über Jahrzehnte, Jahrhunderte, hat diese Gesellschaft sie von diesem Gesellschaftsvertrag ausgeschlossen.
Systematisch.
Genau. Systematisch. Und natürlich, und das heißt mit anderen Worten, sie haben nichts, was sie davon abhalten würde, zu plündern. Ja?
Ja.
So, und das heißt also mit anderen Worten, das ist, und das ist, glaube ich, so ein bisschen so die Erkenntnis daraus. Also du musst doch erst einmal was zu verlieren haben, damit du dich an diesem Gesellschaftsvertrag irgendwie hältst, ja.
Genau, für uns ist der Deal.
Der funktioniert für uns.
Plündere nicht, dann kommst du nicht in den Knast. Aber in den USA, wenn du arm bist oder schwarz oder am besten noch beides, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du zusammen bist, dann wirst du trotzdem, falls du irgendwo im Weg stehst, in den Knast kommen.
Oder vielleicht getötet.
Oder getötet werden.
Ja.
Und in den Knast kommen ist halt es ist ja wirklich eine komplette Gesellschaftsschicht, die quasi, da fehlen ja komplette Generationen an jungen, schwarzen Männern, die sitzen einfach im Knast für absurd lange Zeiten. Wegen
ein sehr, sehr großer Teil übrigens wegen Marihuana-Besitz, das mittlerweile in den meisten Ländern
genau
legalisiert sind, aber die Leute sitzen da immer noch im Knast.
In Kalifornien haben sie es zum Glück irgendwann mal geschafft, das rückwirkend dann wenigstens dann wieder die Leute da deswegen rauszulassen, wo ging es natürlich sofort ein, oh Gott, Kriminelle auf die Straße lassen.
Mhm.
Und du hast eine komplette, du hast Generationen inzwischen von Leuten, die deswegen keine Familien aufbauen können, die deswegen kein Leben aufbauen können, die halt im Knast sitzen, die keine Kinder kriegen können, die sie dann wieder, also da fehlen mittlerweile Generationen an schwarzen Menschen, weil halt immer wieder die Männer wegen Nichtigkeiten in den Knast gesetzt werden in jungen Jahren. Eben Marihuana-Besitz, irgendwelchen Kleinigkeiten, ja gern mal solche Sachen wie irgendwie, wie war das bei, wegen irgendwie Ladendiebstahl oder sowas, dann für 10 Jahre weggesperrt werden. Also wirklich so diese drakonischen Strafen, die bekanntermaßen nichts bringen, die auch, und das finde ich auch das Spannende an Corona gerade, was ich so festgestellt habe, Corona entwickelt sich immer mehr zu einer armen Leute-Krankheit. Das ist für uns, ist Corona kaum noch eine Gefahr. Aber wo Corona nach wie vor auftritt, ist halt in diesen Schlachthöfen und in, in Altersheimen, entsprechend, die sich nicht gut genug schützen und so. Das wird halt immer mehr zu einem
Callcentern.
In Callcentern, vielleicht bei Busfahrern noch. Das wird halt immer mehr zu einem Problem aus dem sich halt reichere oder wohlhabendere Menschen freikaufen können. Ich meine, eben für mich, ja, ich gehe halt nicht ins Büro. Ha, schon. Ha, ist doch eine geile Lösung. Aber ich von zu Hause, oh, ja, Zoom, Internetverbindung ist manchmal nicht perfekt, oh, wie doof. Und das ist halt mit dem amerikanischen Rechtssystem ist das halt auch. Wenn du dir einen Anwalt leisten kannst, dann, klar, dann musst du nicht wegen dem Ladendiebstahl so ewig lang im Knast. Dann musst du, dann ist das, dann hast du diese Probleme einfach nicht. Aber gerade so diese ärmeren Menschen, die dann halt irgendwie, also wo es ja dann auch oftmals einfach so ist, die haben keinen Anwalt, den sie einschalten können, die werden für eine Straftat, werden sie,
ja, in Gefängnissen ist auch übrigens ganz viele Corona-Ausbrüche gegeben.
Ja, ja, genau. USA. Die Gefängnisse sind ganz krass dabei. Dieses, du hast irgendwie, du wirst wegen irgendeiner Kleinigkeit, wirst du irgendwie angezeigt und es spielt gar keine Rolle, ob du die begangen hast oder nicht, diese Straftat. Es ist einfach die Gleichung ist halt, der Staatsanwalt sagt halt, guck mal, du kannst mit uns einen Deal machen. Du machst ein Guilty Plead, also sagst uns, dass du schuldig bist, dann kannst du heute Abend noch gehen. Oder du sagst halt, oder du sagst halt nicht schuldig, ja, dann müssen wir dich halt leider hier behalten. Und dann wirst du deinen Job verlieren in der Zeit, weil du halt einen schlechten Job hast. Und dann wirst du kein Einkommen haben in der Zeit und deine Familie wird
zwar hungern. Da gab es auch nochmal eine gute, ich glaube, das ist This American Life, die das einmal ganz gut durchdekliniert hatten an einigen Fällen, dass tatsächlich, und das hat man, das macht man sich, glaube ich, nicht so klar also im amerikanischen Rechtssystem, fast alle Delikte gehen als Vergleich raus. Mhm. Und alle Anwälte sind darauf konditioniert, halt einfach Vergleiche zu machen. Und da wird meistens gar keine Verhandlung gemacht. Und wenn du als Schwarzer, ohne jetzt groß Ressourcen zu haben, irgendwie eines Verbrechens angeschuldigt bist, dann wird dich dein Verteidiger, der meistens ja ein Pflichtverteidiger ist, also beziehungsweise wenn du unschuldig bist, ne? Also das, also wenn du wegen etwas angeklagt wirst, wo du einfach ganz klar weißt, du bist nicht, ist nicht gewesen. Ja. Vielleicht sogar relativ einfach zu beweisen, wenn dann mal ein Gerichtsprozess käme, ja. Aber dein Pflichtverteidiger wird das nicht durchgehen lassen. Der wird so lange auf dich einreden, bis du bereit bist für einen Deal.
Schon allein, weil der halt als Pflichtverteidiger in vielen Staaten hunderte, wenn nicht tausende Mandanten gleichzeitig hat und der halt nicht die Zeit hat, nicht die Möglichkeit hat.
Der kann keinen Prozess führen, der hat einfach nicht die Ressourcen dafür.
Ja. Und das ist sowas, ich folge hier auf Twitter, Popehead heißt der, der ist so ein Anwalt und so und der sagt immer wieder, ja, ich sehe immer wieder Leute, die nicht glauben können, dass jemand, der unschuldig ist, tatsächlich ein Schuldeingeständnis macht. Du hast die Realität nicht im amerikanischen Rechtssystem gesehen.
Praktisch kann, das ist echt absurd, ne?
Aber die gleichen Incentives existieren auch hier. Das ist halt, als amerikanischer Staatsanwalt machst du halt Karriere danach, nicht wie viel Gerechtigkeit stellst du her, sondern wie viele kriegst du in den Knast und wie hoch kriegst du die Strafen. Davon hängt deine Zukunft ab. Und wenn du halt in diesem System Karriere machen willst, musst du halt die Leute in den Knast bringen. Und dann ob die tatsächlich schuldig waren oder nicht, ist da nicht deine Priorität. Und so ähnlich ist das ja hier auch. Wir hatten ja hier, Analyst hatten wir ja mal hier, die ja über André Holm ihren Lebenspartner erzählt hat, der ja auch lange im Knast saß, oder nicht im Knast, sondern in Untersuchungshaft, wegen etwas, was ihm nie eine Schuld nachgewiesen werden konnte. Und die ja halt auch gesagt hat, naja, da stand schon am nächsten Tag in der Zeitung große Klatsche für Generalstaatsanwalt, Anwältin, die halt diesen Fall nicht durchgeboxt hat, für die das halt auch in Deutschland karriereschädigend ist, dass sie diesen Mann hat gehen lassen müssen, bloß weil er unschuldig ist. Und
ja, ich meine, ich sag mal so, der Fehler war ja nicht, dass sie ihn gehen hat lassen, sondern dass sie ihn überhaupt erst...
Das kann man so oder so sehen.
Ja.
Ab einem gewissen Punkt, spätestens wenn er schon ein halbes Jahr in Untersuchungshaft sitzt, dann ist das Kind halt in den Brunnen gefallen. Und dann ist es vielleicht im Sinne deinem Interesse, jetzt findet aber auch gefälligst was.
Hm.
Und also da sind oft auch die Incentives einfach falsch gesetzt. Und Ja, ich worüber ich in den letzten Tagen auch viel nachgedacht habe, ist so, wie gehe ich denn jetzt eigentlich mit dem Problem um? Persönlich für mich, also ich meine, ich bin halt ein weißer, privilegierter Mann und ich finde das dann halt auch, ich muss dann eine Geschichte denken, da saß ich habe halt, arbeite von zu Hause im Augenblick gerade und ich saß halt, wir haben so eine kleine Terrasse hinten und ich saß halt auf dieser Terrasse und habe da gearbeitet und hier finden gerade im Haus finden hier Bauarbeiten statt und dann kam halt ein Bauarbeiter an, also ein Schwarzer, sehr, sehr, sehr freundlich, hat mich gefragt, ob er hier kurz auf meine Terrasse dürfte, er müsste ja irgendwas an dem Kasten da anbringen und müsste irgendwie kurz rüber, ob das denn okay wäre und ich habe ihn freundlichst erlaubt, das zu machen und dann kommt man sich ja auch, also vorneweg, kein Berliner Bauarbeiter hätte mich jemals, kein weißer Berliner Bauarbeiter hätte mich jemals gefragt, ob er auf meine Terrasse darf, bevor er einfach drauf geht und das macht. Das war schon absolut klar. Und es gibt ja, und ich denke dann auch so, naja, also ich habe mich ihm gegenüber jetzt nicht normal, also nicht so verhalten, wie ich mich einem weißen Bauarbeiter gegenüber. Ja, ich war halt übermäßig freundlich. Und ich glaube, und ich habe so darüber nachgedacht, ist das denn nicht auch in die andere Richtung? Und weiß der Teufel was? Aber ich glaube...
Reverse Rassismus oder...
Ja, Reverse Racism oder wie auch immer man das nennt will. Aber ich bin zu dem Ergebnis gekommen, nee. Ich meine, es gibt halt... Also der weiß schon, warum er so hypervorsichtig ist. Und der ist nicht so hypervorsichtig, weil er ein besserer Mensch ist, sondern einfach, weil er aus seiner Erfahrung, aus seiner alltäglichen Lebenserfahrung heraus weiß, dass es überdurchschnittlich viele Leute gibt, die, wenn sie ihn plötzlich auf seinem Grundstück vorfinden oder auf ihrer Mietsache, plötzlich komplett durchticken, wo sie bei einem weißen Bauarbeiter wahrscheinlich nicht so durchticken würde. Und es ist eigentlich nur fair, wenn ich im Gegenzug alles tue, um ihm klarzumachen, ich werde mich nicht nachher bei der Hausverwaltung beschweren, weil da ein Afroamerikaner auf meinem Grundstück rumgerannt ist oder irgendwie sowas oder weiß der Teufel was. Sondern ihn auch dann halt im Gegenzug oder halt auch klar machen, hey, ich versichere dir hiermit, dass ich werde dich nicht deswegen jetzt scheiße behandeln.
Das hast du jetzt immer ihm nicht gesagt. Das hast du mir jetzt aber nicht so gesagt.
Das habe ich ihm nicht so gesagt. Ich habe halt so einfach so gedacht, so, das war ja auch ein Gedankengang, der erst nachher stattfand. Sehr freundlich, also freundlich, wie ich irgend sein konnte. Ich bin jetzt nicht der allerfreundlichste Mensch. Vielleicht hätte jeder normale Mensch einfach, also ich habe mich für jeden normalen Menschen normal freundlich gegenüber.
Du bist einfach normal, okay.
Aus Perspektive von jemand anderem war ich, Max ist mal kein Arschloch. Ich finde es, also ich habe auch so ein Video hier, ich finde es erstaunlich, wie viele Leute sich zu dem Thema äußern. Also zum Beispiel, ich gucke auf YouTube von so einem Tech-YouTuber, MKBHD heißt dessen Channel, Marquis Brownie, der ist halt so ein macht halt Telefon-Reviews, eigentlich ziemlich langweilig, aber technisch sehr gut gemacht, der hat eine sehr schöne Ästhetik und der hat sich jetzt auch zu diesem Thema Schwarzsein in der Tech-Szene und in diesem ganzen Bereich und wie ist das und wie geht er mit diesen ganzen Sachen um und auch mit seinen, und er kommt offensichtlich auch aus einem eher wohlhabenderen Haushalt, zumindest für schwarze Verhältnisse, also er hat wohl schon als 10-Jähriger Golf gespielt, weil es ihm Spaß gemacht hat und so und war halt ein bisschen privilegierter und hat dann halt auch erzählt, hat dann ein bisschen so, dass es für seine Eltern durchaus schwer war, einen Golfclub zu finden, wo er nicht der einzige Schwarze ist, wenn er da Mitglied wird, sondern wo es halt auch mehr als ein schwarzes Mitglied gibt. Aber dass er halt schon irgendwie immer wieder an den Punkt kommt, wo er halt der einzige Schwarze im Raum ist. Und halt beim Golfen, irgendwie beim Ultimate Frisbee-Spielen ist so irgendwie sein Ding. Und bei diesen ganzen Tech-Events halt. Und dass er öfters mal so dieses Gefühl hat, so er möchte halt nicht der beste Schwarze sein, sondern er möchte einfach einer der besten Punkt sein. Und dass er manchmal auch schon das Gefühl hat, dass er in eine Gruppe, was weiß ich was, in irgendein Team nur reingewählt wird, damit er dann so ein bisschen den der diverse, ah, guck mal, wir haben auch einen Schwarzen hier drin. Um den Punkt dann reinzubringen. Und dann bei ihm die Frage entsteht, bin ich denn jetzt gut? Bin ich denn so gut, dass die mich tatsächlich in ihr Team geholt haben? Oder haben die mich in ihr Team geholt wegen meiner Hautfarbe? Und ich habe mich bei meinem Job noch nicht gefragt, habe ich inzwischen schon, aber eben als ich den Job bekommen habe, habe ich mich nicht als allererstes gefragt, habe ich den vielleicht nur bekommen, weil ich ein weißer Mann bin? Was in einem Tech-Job sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass ich den bekommen habe in erster Linie, weil ich ein weißer Mann bin. Und ich finde es, ich denke mir auch so, es gibt viele, viele dunkelhäutige Menschen, viele Ausländer kriegen im Laufe ihres Lebens, gerade auch in Deutschland, und ich glaube, da macht man sich als Außenstehender nur sehr schwer ein Bild von, beziehungsweise gar nicht, das kriegt man nur mit, wenn man mit den Leuten spricht, kriegt man so viele Steine in den Weg gelegt, dass die 3,5 Vorteile, die man hat im Laufe seines Lebens, das bei Weitem nicht ausgleichen. Und wo ich dann sage, ja, nimm's mit. Es ist, fuck it. Ich verstehe, dass die Menschen, dass das für die Menschen problematisch ist und dass sie das nicht wollen und sowas. Aber macht euch deswegen keinen Kopf, weil ich habe diese Vorteile jeden Tag. An Punkten, an denen ich nicht mal ahne, dass sie überhaupt existieren könnten. Wo ich nicht mal weiß, dass es ein Privileg ist, was ich da gerade genieße. Und mache mir nie den Hauch eines Kopfes darüber. Und weil das Geile an Privilegien ist, dass man gar nicht weiß, dass man sie hat. Und das finde ich, ja, insofern, ich macht euch keinen Kopf im umgekehrten Rassismus. Das ist, Es ist ein Bruchteil von ausgleichender Gerechtigkeit, wenn es überhaupt so viel ist.
Bevor ich aufs Klo ging, wollte ich eigentlich was ganz anderes sagen. Also nicht was ganz anderes.
Trump.
Also, nicht Trump, nur es gibt jetzt mittlerweile, mehren sich die Artikel darüber. Wir hatten das im Podcast auch schon mal so angedeutet, ne? Wow, was geht mit den USA? Was geht da los? Und Sascha Lobo hatte jetzt halt einen Artikel geschrieben, wo er die Möglichkeit eines Bürgerkrieges.
Den konnte ich noch nicht lesen. Ich hoffe, Sascha hat Unrecht.
Ja, es gibt auch, er ist nicht der Erste so. Es gibt auch in der Washington Post gab es. Es gibt jetzt ein Buch. Ich glaube, das heißt Will He Go oder so.
Okay.
Also die Frage halt, wird Donald Trump gehen, wenn er verliert?
Ja.
Das ist gerade die große Frage. Und das sind alles Fragen, die sind unabhängig von den Ereignissen gerade um Black Lives Matters relevant. Aber die bekommen nochmal eine ganz andere Note durch die aktuellen Ereignisse. Du hast mittlerweile gesehen, ne, dass der Donald Trump halt tatsächlich die Nationalgarde und die Military Police und ganz komische Leute, wo gar keiner richtig weiß, wo die herkommen.
Ja, Leute ohne Badge. Also
ohne jegliches Badge.
Ohne jegliche Markierung. Ohne
die auch verweigern zu sagen, woher sie kommen und wer sie sind.
Das sind einfach ist eine kleine Armee von Leuten und niemand weiß, wer sie eigentlich sind.
Und die sehen auch so ein bisschen so aus, als ob sie aus der letzten MAGA-Rally rekrutiert wurden.
Ja.
Auf jeden Fall, da passieren gerade Dinge auch, jetzt sozusagen im Zuge dieser ganzen Geschichten, die schon in eine sehr, sehr hässliche Richtung deuten.
Ja.
Und dann gleichzeitig hast du ja meistens bei solchen emanzipatorischen Geschichten hast du mal einen fürchterlichen Backlash, ne? Also es ist ja tatsächlich mittlerweile, ich glaube, es ist auch ein richtiger wissenschaftlicher Begriff innerhalb, ich weiß nicht, der Gender Studies oder so, dieser Backlash, dass halt tatsächlich ist relativ vorhersehbar aufgrund von jeglicher Form von emanzipativen Protesten oder Fortschritten oder dies und jenes, halt sich dann eine Gegenbewegung dagegen aufbäumt, die dann halt umso brutaler zurückschlägt.
Mhm.
Und ich glaube, man kann das jetzt schon im Ansehen, im Ansatz sehen. Die Leute, die Konservativen, die Rechten in den USA sind außer sich, ja. Es gab diesen einen Clip jetzt gerade, der so relativ wirklich rumging, so von Tucker Carlson, wie der da in Fox News praktisch durchdreht. Und also bei denen, die tilten so ein bisschen, ne? Und ja, also keine Ahnung, wo das endet, aber das ist auf jeden Fall, bei Trump merkt man ganz, ganz stark, der genießt das gerade.
Genießt das?
Ja, der genießt das.
Oder dreht er durch?
Nee, das genießt das. Das ist genau das, was er geil findet. Also Präsident sein, ich glaube, das hat er sich ganz, ganz anders vorgestellt.
Ja.
Er hasst es, ja. Bis auf die Macht, ne? Aber jetzt diese Situation, ja, irgendwie das Land brennt und er kann mal eben den Lafayette Park niederknüppeln lassen, um da einmal durchzustolzieren. That's his thing.
Also ich bin mir bei ihm nicht sicher, ob er nicht gerade. Also ich habe eher das Gefühl, dass, also so dieses, das sind halt so seine Machtdemonstrationen und seine merkwürdigen, das ist was, wo, seine merkwürdigen Männlichkeitsbildprojektionen, da dieser Zaun da, der jetzt plötzlich ums Weiße Haus drumherum steht. Also wenn man Trump eins nicht vorwerfen kann, dann ja, dass er bisher irgendwie, dass er nicht
wenig Mauern gebaut hat.
Dass er nicht mit Bildern irgendwie auch ganz gut. Obwohl, für seine Wähler sind das vielleicht genau die Bilder, die sie brauchen. So dieses, oh Gott, das Weiße Haus ist schon mit einem Zaun, weil, und wir müssen es verteidigen, was weiß ich denn.
Diese Nacht, wo das Weiße Haus dunkel war und er sich im Bunker versteckt hat.
Er hat sich ja nicht im Bunker versteckt.
Nee?
Seine Erzählung ist ja, das hat er ja wirklich in einem Fox, irgendwie mit Fox in einem Radiointerview hat er ja gesagt. Nee, die haben, er war den Bunker inspizieren.
Ah.
Er war nur gucken, ob denn der auch in Ordnung ist.
Ah, ja.
Und ich habe diesen Ausschnitt, ich habe von dieser.
Ich glaube dem ja sowieso mal alles, was er sagt.
Ja, ich glaube.
Weil der ist ja auch praktisch.
Das ist natürlich auch meine. Klar, der lügt. Und dann habe ich jetzt diesen Ausschnitt gehört, und zwar von dieser Frau, die immer diese Videos nachsynchronisiert.
Ja, die ist super.
Die mit der so
Sarah, wie heißt die?
Genau. Was ich mir übrigens.
Sarah Cooper, nee.
Was ich mir übrigens eines. Das ist ein teuflischer Deal. Das ist wirklich das Teuflischste, was man haben kann, was, wenn der Teufel mit dir einen Deal macht. Du kannst über Nacht absolut berühmt werden. Aber jede Person wird denken, du hast die Stimme von Donald Trump. Ich meine, kann es einen faustischen Deal geben als das?
Die ist so super, ne?
Die ist so super,
das ist so unglaublich.
Aber wenn ich das erste Mal ihre echte Stimme hören werde, werde ich denken, ich dachte, die klingt wie Trump.
Wahrscheinlich habt ihr das alles schon gehört und gesehen, wie sie da immer den Trump nachspricht, also beziehungsweise die Lippen synchron zu Trump agiert.
Ja.
Ich habe da auch drüber nachgedacht, warum das so gut ist, ne? Und ich habe ja, und ich glaube tatsächlich, das war ja immer so auch die Befürchtung am Anfang seiner Amtszeit, Trump ist einfach nicht parodierbar, ne? Es gab ja so am Anfang so Saturday Night Live, da hat dann immer Alec Baldwin irgendwie Trump gemimt und so. Und ich fand immer, das war so, ja, aber nee. Weil man kann Trump nicht parodieren. Der ist so absurd, ja, der ist schon so jenseits von jeglicher Form von Rationalität in dem, was er sagt. Das ist nicht parodierbar, ja. Du kannst das nicht toppen. Du kannst Trump nicht toppen. Und das ist das Gute, was sie halt macht. Dadurch, dass sie halt sein hirnloses Gebrabbel, ja, das ist ja meistens einfach ist, einfach sozusagen einfach nur in den Kontext einer Woman of Color, die halt so ein bisschen dann noch die Gesichtszüge entgleisen lässt, ja, so. Das in diesen Kontext umverfrachtet, umverpflanzt, ja, kommt die gesamte Absurdität, die halt nicht mehr sozusagen geschildert ist durch diese Macht, ja, und diese und diese Machtfülle,
die durch diesen alten weißen Mann
und diesen alten weißen Mann, ja, kommt diese Absurdität nochmal einfach viel brutaler,
ja,
zur Geltung. Im Endeffekt, was sie eigentlich ist, ist ein Passepartout, ja.
Sie
macht einfach nur noch sichtbarer, was schon da ist.
Ja, das ist, das finde ich, das, und genau das ist mir halt in diesem Video, und sie hat halt dieses Interview, was ich vorher auch noch nicht gehört hatte, nachvertont. Und da ging es halt darum, dass halt, ich war ja gar nicht da unten im Keller, sondern ich war ja da, um den Bunker zu inspizieren, das war ja gar nicht, weil ich eingesperrt war. Und dann hat halt so dieser Fox
Reporter. Das habe ich noch gar nicht gesehen, also das muss ich mir nur mal
anschauen. Ja. Aber kann es denn nicht sein, dass der Secret Service ihnen mal gesagt hat, hey, Mr. President, wäre jetzt schon gut, wenn Sie mit runterkommen und so. Nee, die haben gesagt, ich soll den Bunker inspizieren. 2-3 Mal haben die gesagt, dass ich den Bunker inspizieren. Und ich habe mir so gedacht, vielleicht war es ja auch einfach so. Vielleicht wissen die, der alte senile Mann, wir müssen ihn mal wieder in den Bunker runterkriegen. Erzähl ihm nochmal, der muss den Bunker inspizieren. Oh ja, ich muss den Bunker, ach, kriegt ihr das nicht mal alleine? Na gut, dann komme ich jetzt mal mit den Bunker inspizieren. Vielleicht ist es ja einfach so weit. Vielleicht hat es ja so weit hinter sich, dass er das wirklich glaubt, dass die gesagt haben, also wir brauchen jetzt dringend jemanden, der den Bunker inspiziert. Das kann nur der Präsident persönlich.
Also das Letzte von ihr, was ich gesehen habe, es war halt, es war glaube ich ein älteres Interview, aber das passte ganz gut zu der Zeit, wo er hatte ja dieses, hat den Lafayette Park, da hat er ja irgendwie niederknüppeln lassen, ja, und dann halt mit seiner Bibel da vor dieser alten Church zu stehen. Da gab es halt ein Interview, wo er gefragt wurde, was denn seine Lieblingsbibelstellen sind.
Oh ja.
So, Mr. Trump, was sind denn Ihre Bibelstellen? Und er sagt so, da will ich jetzt nicht so tief drauf eingehen, das ist sehr persönlich. Und er hat so, ja, wirklich nicht, nein, das will ich jetzt, das ist zu persönlich, die Bibel, das bedeutet mir sehr, sehr viel, aber ich habe da jetzt kein Bibelzitat. Und dann wird er nochmal gefragt, was ist denn, sind Sie mehr so erstes Testament oder zweites Testament, altes oder neues Testament, was sind Sie so? Und dann so, probably equal.
Both.
Probably equal.
So. Ja, aber das.
So. Und dann fängt er so an zu erzählen, ja, also Leute, die das Art of the Deal hochhalten, da sage ich dann immer so, ja, das ist das zweitliebste Buch, was ich habe.
Ja, ja.
Zweitbeste Buch der Welt. Also, es ist einfach zu geil. Der Typ, das ist das, was ich meine.
Er ist die Parodie einer Parodie.
So etwas kannst du nicht parodieren.
Ja. Aber er wird trotzdem von Leuten ernst genommen. Das finde ich nach wie vor das Beeindruckende daran, dass es Leute gibt, die sagen, nee, der ist wirklich ein guter Gläubiger. Obwohl er wirklich wie ein schlechter Schüler, der ganz offensichtlich das Buch nicht gelesen hat und noch nie in seinem Leben vorher in der Situation war, das Buch vorher nicht gelesen zu haben oder nicht auf die Idee kommt, dass ich mal fragen könnte, deswegen. Ich bin mir nicht sicher, ob er das so, also so dieses da sich das freiknüppeln lassen und so, das ist, oder mit, die da halt alle
Leute rumschicken, die für ihn irgendwie Leute aufmischen, das ist genau das ein Ding.
Ja, der Teil schon, aber ich glaube, also es gibt ja so ein paar Hinweise drauf, dass er ja das Militär wirklich ins Land schicken wollte im großen Stil. Und das ist ja bisher noch nicht passiert. Und
sein Verteidigungsminister hat ihm ja da tatsächlich widersprochen, ne?
Genau.
Und ich bin mal ganz gespannt, also was passt. Also das ist ja auch noch so eine Sache, also
Und das ist schon ein Verteidigungsminister, bei dem niemand damit gerechnet hat, dass er jemals widerspricht.
Das war ja schon der Ersatz für denjenigen, der widersprochen hat.
Ja, also ja.
Der davor, das war ja Mattis. War Mattis, ne? Mattis?
Ich weiß nicht, ob direkt davor, aber ja, aber Mattis war auf jeden
Fall. Nee, oder war der Sicherheitsberater? Auf jeden Fall,
Mattis war Verteidigungsminister. Der
hat auf jeden Fall im Interview gesagt, was hat er gesagt, irgendwie, dass der Präsident die Verfassung gerade gefährdet oder sowas?
Das finde ich nochmal erstaunlich, wie viele Leute in den letzten Tagen da nochmal hochgekommen sind aus der Trump-Administration, die ihm plötzlich offen widersprechen.
Ja.
Und
ich glaube, die merken gerade, es wird ernst, so, ja, irgendwie.
Ne, ich frage mich, ob die merken, dass es ernst wird im Sinne von, Trump wird das für immer sein. Oder ob sie merken, es wird ernst, wenn ich jetzt nicht zurückrudere, dann ist der weg, bevor, und dann hänge ich mit drinne. Weil das, irgendwann wird ja der Punkt kommen, wo plötzlich niemand mehr was mit Trump zu, also irgendwann wird hoffentlich der Punkt kommen, an dem jeder zurückschwimmt und sagt, ich hatte noch nie was mit Trump zu tun. Und ich frage mich, ob das jetzt, also meine Hoffnung ist, dass wir gerade die ersten Spuren davon sehen.
Hm. Ja, das haben wir schon die ganze Zeit immer wieder gesehen, ne? Also,
ja, aber es waren jetzt schon viele in den letzten Tagen. Und also selbst Fox News hat angefangen, auf Distanz zu ihnen zu gehen. Jetzt nicht bei diesen, das muss man ja bei Fox News immer sagen, das ist ja ein Nachrichtensender in Theorie. Und die haben ja tatsächlich einen Nachrichtenanteil, der wohl gar nicht mal so scheiße ist. Also, und die haben halt diesen Meinungsteil. Und die haben schon immer einen relativ offenen Konflikt, weil halt der Meinungsteil gerne einfach mal das Gegenteil von dem sagt, was vorher der Nachrichtenteil eine halbe Stunde vorher auf seinem Sender gesagt hat. Und Fox News scheint auf eine gewisse Distanz gerade zu Trump zu gehen, dass das Militär jetzt nicht sagt, yes, sir, sir, wir marschieren jetzt im eigenen Land ein.
Aber dafür bringt die New York Times den Senator Tom Cotton mit genau dieser Forderung, das Militär im Land einzusetzen. Unfassbar, oder?
Ja.
Die New York Times, manchmal will man die auch einfach nur prügeln, die Leute.
Ja. Ja, das sind halt keine Linken. Das ist halt auch so ein Irrtum, dass wir glauben, dass die Demokraten oder die Liberalen oder wie auch immer, dass das irgendwie Linke wären. Du
musst doch nicht links sein, dass du irgendwie die Idee, das Militär im eigenen Land einzusetzen, doof findest.
Nein, sie haben ja nicht diese Idee für gut gehalten, sondern sie haben nur die Plattform geboten, dass jemand anders diese Idee präsentieren konnte.
Ja, ich finde das schlimm genug, oder?
Und das ist halt, also ich meine, dass du bei einer Zeitung jetzt auch durchaus Gegenpositionen mal zu Wort kommen lässt.
Aber das ist
und
doch
sowas.
Wieder dieses falsche Äquivalenzengeschichte so.
Ja, also ich will es gar nicht verteidigen. Also es ist jetzt, ich will nicht sagen, dass ich das irgendwie gut heiße. Ich finde es immer wieder interessant.
Dann kommt raus, der zuständige Redakteur hat das gar nicht gelesen, das Ding vorher.
Nicht mal die Überschrift? Weil es steht ja schon in der Überschrift drin.
Nee, also
den Artikel. Wo in der Überschrift drin, release the troops. Ja, oder move the troops into the cities.
Die Überschrift,
das lese ich nicht.
Die Überschrift wird ja meistens nicht vom Autor gemacht, sondern die wird ja tatsächlich von der Zeitung gemacht.
Ja, aber der Redakteur, der das gelesen hat, wird doch wohl hoffentlich irgendwie was gelesen haben. Also der wird
ja,
doch irgendwann mal.
Ich habe keine Ahnung, zumindest der Senior-Redakteur hat irgendwie
das
nicht gelesen.
Ist halt,
oder
ja,
sowas.
Ja, also das ist doch das Äquivalent von der Praktikant hat das gemacht.
Ja, ist es so.
Das ist ja dann doch das noch Erbärmlichere. Also das ist so, also mit, Diana hat jetzt gerade wieder, ich hatte ja mal ein New York Times Abo irgendwann mal und habe das dann gekündigt, als es dann, jetzt hat Diana.
Ich würde auch ehrlich gesagt echt, also wenn ich die Wahl hätte, also ich habe beides nicht, aber wenn, dann würde ich eher die Washington Post, also die finde ich im Zweifelsfall
noch ein bisschen besser als die
New York Times.
Das war halt so ein bisschen auch, ja, wir müssen jetzt auch so die Presse ein bisschen unterstützen und so und die brauchen das auch und so. Und
die New York Times brauchst du nicht gerade, also sorry, aber die.
Ja, die New York Times, jetzt brauchst du es nicht. Damals, es war halt 2016, 2017, ja, so in dem Dreh. Und jetzt hat Diana gerade, und das war anderthalb Tage später, also wirklich, als ob die, ha, von Diana, das Geld ist da, okay, jetzt kann man den Tom Cotton-Artikel veröffentlichen, so, das war wirklich, kam direkt danach und dann graben sie sich in dieser Scheiße auch noch immer tiefer ein und sowas und dann eben jetzt mit diesem, ja, das waren irgendwelche Juniors, die das entschieden haben und das Senior Staff hat das gar nicht gesehen, und so, also es ist schon, oh. Aber nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, dass, also ja, es ist irre, wie viel Unterstützung das auch so in den rechten Kreisen hat, wo man nicht einfach mal Gewalt als gegen friedlich demonstrierende oder weitgehend friedliche Demonstrierende, oder das ist halt einfach, es gibt halt keine Protestkultur in den USA. Und das halt Menschen auf die Straße gehen und dass unter diesen Menschen, von denen die allermeisten absolut friedlich sind, im Zweifelsfall auch eine Handvoll dabei sind, die halt, oder Bad Apple, also dass es da immer mal wieder zu Problemen kommen wird, das ist eben, das ist Teil einer Demokratie. Das ist halt, das ist genauso wie halt, wie du halt, und daran sind die Amerikaner ja sehr gut, wie sie halt jemand sagen, ja, dein Recht, den widerlichsten Scheiß zu sagen, ist mir so wichtig, weil ich lege auf dieses Meinungsfreiheitsrecht, aber das dann nicht gleichzeitig übertragen, nicht schaffen oder keinerlei Kultur dafür da ist, das dann halt auch auf Demonstration zu übertragen und zu sagen, euer Recht zu demonstrieren ist uns so wichtig, dass wir im Zweifelsfall, wenn es hart auf hart kommt, auch ein paar kaputte Geschäfte in Kauf nehmen. Wohingegen, wenn irgendwie Football-Team A die Meisterschaft gegen Football-Team B gewinnt und die Fans deswegen ein paar Geschäfte zerlegen, redet da keine Sau drüber. Also es geht überhaupt nicht darum.
Wieder auch Hooligans?
Also ich gehe fest davon aus.
War mir nicht bewusst.
Also.
Ich habe nie was davon gehört, aber.
Also dass das so, wenn irgendwie, das für wenn der, wenn hier NFL-Finale, da werden regelmäßig irgendwelche Städte zerlegt.
Echt, ja?
Ja, ja. Ja, ja. Und also ich habe, was ich mitbekommen habe, an Tag vor Koljas Geburt waren wir im Krankenhaus, also ich war halt im Krankenhaus und habe aufs Fenster geguckt und da haben halt die Golden State Warriors haben halt irgendwas gewonnen und da war da halt irgendwie ein Autokorso durch die Straßen. Das war alles total friedlich, also machte zumindest von oben den einen sehr friedlichen Eindruck, aber ja, da kommt es regelmäßig zu irgendwelchen Aufständen und sowas. Das ist, das finde ich halt auch das Spannende daran. Ich meine, wir hatten gerade vor ein paar Wochen erst hatten wir diese ganzen Anti-Corona-Demonstrationen in den USA, wo bis an die Zähne bewaffnete Milizen vor irgendwelchen Gouverneurswillen aufgeschlagen sind und Polizisten bedroht haben. Und es ist niemand irgendwie zu Schaden gekommen. Die Polizei in den USA scheint mir sehr, sehr wohl in der Lage, fähig zu sein.
Zu deeskalieren.
Ja. Und es gibt offensichtlich einfach nur Situationen, in denen sie das nicht braucht.
Oder nicht will.
Ja, also was auch immer. Also halt, das scheint mir nicht ein Problem der Fähigkeit zu sein, so sehr, sondern es scheint mir ein Problem des Willens zu sein.
Ja. Es wird weiterhin interessant bleiben, denke ich mal.
Ja, mal gucken, wie der ganze Spaß ausgeht. Ja, wie gesagt, du hast das letzte Mal noch gesagt, vielleicht reden wir mal wieder über Trump.
Wollen wir mal gucken, dass wir nächstes Mal nicht über Trump reden.
Irgendwann werden wir ein letztes Mal über Trump reden.
Ah, das wird so schön.
Das ist irgendwann in eurem Leben wird es den Zeitpunkt geben, wo ihr den Namen, wo ihr das Wort Trump zum letzten Mal gehört habt. Ich freue mich auf diesen Tag.
Also ich weiß gar nicht so genau, Trump ist ein weltgeschichtliches Ereignis, das so oder so nicht so schnell vergessen sein wird. Und selbst wenn er nicht mehr Präsident ist, wird er trotzdem immer noch Thema sein. Und selbst wenn er tot ist, wird er trotzdem immer noch ein Thema sein. Und ich bin mal gespannt. Ich habe überhaupt gar keine, es fällt mir wirklich schwierig, mir vorzustellen, wie in 50 Jahren auf Trump zurückgeschaut wird.
Hm.
In 50 Jahren. Stell mal 50 Jahren vor. Weil Trump in 50 Jahren, also wenn er jetzt nach dieser Amtszeit abgewählt wird und geht und auch irgendwie oder gegangen werden muss oder wie auch immer, ja, irgendwie, dann, seien wir ehrlich, dann ist nicht wirklich viel Schlimmes passiert. Er hat dann keinen schlimmen Krieg angefangen, er hat keinen...
Außer gegen die eigene Bevölkerung, ich meine, das hat bisher...
Ja, aber selbst das, also das wird viel mehr Rauch gewesen sein als Feuer, ja?
Hoffentlich.
Bisher jetzt.
Ja, bisher.
Und wenn man in 50 Jahren zurückschaut, dann wird man sagen... Boah, ey, vor 50 Jahren hatten die mal einen echt unterhaltsamen Präsidenten. Der hat echt viel Scheiße erzählt, aber der war echt witzig drauf und Das war halt so eine Clown-Show, so eine vierjährige Clown-Show, ja. Ohne Scheiß, das wird rückblickend, wird das dann, also wenn Trump jetzt geht, ja, wenn Trump jetzt gegangen wird, dann wird man in 50 Jahren drauf schauen und sagen, das war eine vierjährige Clown-Show.
Ah, nein,
da wäre ich ja gern dabei gewesen. Ah. Da wäre ich ja gern dabei gewesen. Damals war Politik noch.
Man will nie bei Clown-Shows dabei sein.
Ja, also.
wenn der Clown die Manege betritt, einfach geht.
Nee, ohne Scheiß, ja.
Also, was meine Befürchtung ist, ist ja vielmehr die, dass egal wie Trump geht, er einfach in der Bevölkerung ein, so wie Ronald Reagan, aber vielleicht noch mal schlimmer, einfach so ein Cult-Following haben wird. Also es wird, meine Befürchtung ist, dass es in 50 Jahren einfach, also der Trump, so einen bräuchten wir mal wieder, so einen brillanten, also der wird, also ich meine, es gibt Leute, die den jetzt noch, also und zwar ja nicht mal wenige, ich hoffe weniger als notwendig sind, um ihn als Präsidenten an der Macht zu halten, aber gar nicht mal so wenige, die ihn immer noch wählen. Die sagen, ja, der ist der beste vorstellbare Kandidat. Wenn er mal nicht mehr im Amt ist, dann wird das ja noch eher stärker werden. Das wird ja nicht so, dass das, also ja, es wird, ich glaube, innerhalb der Macht wird es so, die Leute werden.
Lässt er sich dafür besser verklären, ja.
Mhm. Der wird super verklärt werden und es wird in 20 Jahren wird es Leute geben, die sagen, ah, dieser Trump, der war noch ein richtig guter, der war noch so.
Ja, das auf jeden Fall, ja. Und, und ich glaube auch nicht, dass es so einfach vorbeigeht. Also so oder so, also verschiedene Szenarien, ja, also er wird jetzt, stellen wir uns vor, er gewinnt, dann ist sowieso klar, und die zweite Amtszeit wird ein Horror. Und ich kann mir den nur apokalyptisch vorstellen, und zwar so apokalyptisch, wie ich apokalyptisch gedacht habe, als er das erste Mal gewählt wurde.
Ja, das ist halt
aber diesmal begründeter. die andere Alternative, er wird nicht gewählt, beziehungsweise drei Alternativen, ja. Er wird knapp nicht gewählt.
Ja. Yeah.
Dann wird er behaupten, Voter Fraud.
Klar.
Dann wird er versuchen, die Leute aufzubringen und dann, was mir halt nicht aus dem Kopf geht, ist, dass ungefähr, glaube ich, das ist eine grobe Schätzung, ja, aber die Trump-Supporter, das ist ein knappes Drittel der Bevölkerung, ne? Also der Wahlbevölkerung. Aber es ist zufällig auch das knappe Drittel, das ungefähr wahrscheinlich 90% aller Waffen hat.
Ja, ich hoffe mal nicht.
Naja.
Also was ich in der Beziehung glaube, ich, also das ist was ich an Saschas Artikel, warum ich Saschas Artikel auch nicht weitergelesen habe, weil Sascha quasi so, ja, er bereitet das schon vor, diesen Putsch quasi.
Trump bereitet nie irgendwas vor.
Trump ist nicht in der Lage, irgendwas vorzubereiten. Das heißt nicht, dass seine Lakaien irgendwie was vorbereiten oder sowas oder sich auf irgendwas einstellen und keinen Bock haben, da zu gehen. Also ich sage nicht, dass das komplett ungefährlich ist, aber der Mann hat einfach keinen Plan. Und insofern halte ich auch eine zweite Amtszeit im Zweifelsfall. Es würde bedeuten, dass er sich irgendwie zurückgehalten hat für eine zweite Amtszeit.
Er kann sich nicht zurückhalten.
Er kann sich nicht zurückhalten, genau.
Er hat keine Impulskontrolle.
Ja.
Das hat er einfach gar nicht.
Genau. Und insofern, das ist nicht so, dass er sagt, ah, wenn ich eine zweite Amtszeit kriege, dann mache ich endlich das. Nein, der macht einfach das, was er gerade macht. Nee,
der hat auch keinen Plan für eine zweite Amtszeit. Aber was auf jeden Fall, glaube ich, relativ sicher und konsistent ist, dass er sich immer weiter radikalisiert, dass er sich immer sicherer fühlt in dem, was er tut.
Ja.
Dass er immer weitergeht, dass er immer, und dass er auch, glaube ich, und das kann man auch beobachten, dass er an diesen autokratisch diktatorischen Zügen, dass er da einen Draht zu findet und...
Naja, den hat er schon lange gefunden.
Das ist falsch ausgedrückt. Dass er jetzt Wege findet, sie auszuleben.
Hm. Ja, also die Gefahr besteht definitiv.
Ja. Und dann.
Also das Einzige, was ich an, also das, was ich fundamental schlimm finde an der zweiten Amtszeit von Trump, ist halt, dass er mehr Zeit hat. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie, dass er Phasen seiner Präsidentschaft hat, die irgendwie die vorher geplant sein könnten oder so, hey, wenn ich da nochmal das von der Bevölkerung den und den.
Der hat ja auch gar keine Ziele, der will ja auch gar nichts. Ja, der hat ja gar keine, der hat ja keine Vision oder sowas.
Ja, eben. Also es ist ja nicht so, dass er dann, dann habe ich endlich das von der Bevölkerung. Es könnte sein, dass die Leute sich so verhalten. Also dass halt eben das Militär, was ihm jetzt vielleicht noch sagt, nee, so nicht, Herr Präsident, das ist ja so, dass die nach einer Wahl vielleicht anders dastehen würden, wenn er nochmal bestätigt wäre und dann das einfach, dass das quasi, wenn er den gleichen, wenn er das gleiche Shouting-Match startet, dass die dann eher nachgeben würden. Also das halte ich für gefährlich. Ihn persönlich halte ich für genauso irrsinnig, wie ich ihn im Augenblick halte, und zwar wirklich irrsinnig. Ich glaube, der Mann hat wirklich auch schlicht und ergreifend keinen Plan. Das heißt nicht, dass er ungefährlich ist, wie gesagt, aber ja, also
ich sag mal so, ein Trump mit auch nur ein bisschen mehr Selbstdisziplin,
wäre
Planung und Übersicht.
Gnade uns Gott.
Das wäre die totale Katastrophe.
Ja, also das ist gar keine. Also wenn der Mensch auch nur ein Hundertstel so schlau wäre, wie viele seiner Gegner ihn halten, dann hätten wir schon lange ein echtes Problem.
Gleichzeitig, also was ihn auch noch ein bisschen ungefährlich macht, ist halt, dass er wirklich auch nichts will. Er ist einfach nur ein Narzisst.
Ist auch unfassbar faul.
Der ist einfach ein unfassbar fauler Narzisst, der im Endeffekt die ganze Zeit nur im Fernsehen sein will und allen Leuten mit seinen Quoten schlagen will. Ja, das ist das Einzige, was er will. Und das heißt,
ich könnte faschistischer Diktator auf Lebenszeit sein, aber dann müsste ich ja, oh Gott, dann könnte ich ja 3 Wochen nicht golfen. Also das ist doch.
Ja, also er will ja auch gar nichts. Ja, also das ist halt.
Ja, also ich.
Aber ich meine, er macht trotzdem alles kaputt.
Ja.
Also er zerschlägt. Also es ist, ja. Und ich meine, ja, und dann hast du halt noch diese ganze China-Geschichte, die macht mir auch mehr oder weniger immer mehr Sorgen. Auch deswegen, weil sie mittlerweile nicht mehr nur ein republikanisches Ding und ein Trump-Ding ist, sondern das mittlerweile tatsächlich es in den Konsens geschafft hat, auch in der Demokratischen Partei. China ist böse, wir müssen uns von China lösen, wir müssen unsere Connection zu China lösen. Der Handelskrieg führt jetzt schon auf so vielen Ebenen zu einer Entflechtung der Wirtschaften. Keine Ahnung, wie weit das zu treiben ist, keine Ahnung, was da noch kommt, aber es kommt gleichzeitig immer mehr zu kriegerischen Drohpotenzialen in der südchinesischen See. Also die ganze geopolitische Komponente des Aufstiegs von China, also man muss ja sagen, ne? Also China ist auf dem Weg, die wirtschaftlich wichtigste Nation der Welt zu werden. Das ist praktisch ausgeschlossen, dass das nicht passiert. Ja. Und das wird innerhalb der nächsten 10 Jahre passieren.
Ja.
Und das heißt, China wird die nächste Superpower und alles kommt jetzt, nicht alles, aber vieles kommt darauf an, wie die USA das verknust. Und Trump kann man zumindest zum Teil auch als eine Reaktion auf diesen antizipierten Machtverlust verstehen.
Ja.
Und ja, also es gibt eine Theorie innerhalb der International Relations, dass eine Superpower nie kampflos, nie krieglos von einer anderen Superpower abgelöst wird. Dass sozusagen so ein Konflikt halt einfach sozusagen inevitable ist, wenn eine Superpower von einer anderen Superpower abgelöst wird. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, das ist totaler Bullshit, das ist Quatsch und ich persönlich glaube da auch nicht so dran, dass das so ein Automatismus ist, aber ich sag mal so, es gibt natürlich Konflikt, so eine Ablösung bringt Konfliktpotenzial.
Logisch.
Und das heißt, man bräuchte eigentlich jemand an der Spitze in den USA, die sehr bedacht und besonnen mit einem zurückgenommenen Ego versucht, das Beste aus der Situation zu machen.
Na, und wenn oder man, du brauchst jemanden, der durch seine Clownshow alle so weit von der Realität ablenken, dass sie gar nicht mitkriegen, dass sie nicht mehr so.
Aber ich meine, was ich gerade beschrieben habe, ja?
Ja, ja, es ist das exakte Gegenteil.
Wenn man sich das absolute Gegenteil davon anschaut, dann ist das Trump.
Ja, ja.
Und, ja.
Was ich ja gerade noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das ernst nehmen muss oder so, aber dieser Rückzug der amerikanischen Truppen aus Deutschland, der ja gerade plötzlich in so einer Nacht- und Nebelaktion stattfindet.
Ach du, die waren doch eh nur noch pro forma da, oder? Ich meine.
Ich finde es halt so merkwürdig, weil das halt vom Weißen Haus am Anfang so quasi auch dementiert worden ist, dass das überhaupt stattfindet. Und jetzt so, ja, nee, das hat nichts
mit Merkel direkt. Was das Weiße Haus erzählt. Also.
Ja, aber ich. Nehmen wir mal an, dass die Theorie, die ich für nach wie vor gar nicht komplett abwegig halte, dass Trumps Boss eigentlich Putin ist.
Ach nö.
Oder zumindest der einen sehr großen Einfluss auf ihn hat.
Also, man kann über Putin echt viel sagen. Aber ich glaube,
der würde sowas wie die USA nicht so jemand wie Trump überlassen.
Ich glaube, True Putin wählt sich seine Mitarbeiter sehr viel sorgfältiger aus.
Also bisher muss man sagen, also wenn Trump Putins Mitarbeiter ist, dann könnte er durchaus auch Mitarbeiter des Jahres oder der letzten 4 Jahre sein. Also ich glaube
nicht nur. Ich glaube nicht nur. Also beispielsweise.
Ja.
Der Ölpreis.
Das stimmt, der Ölpreis ist tatsächlich gesunken.
Und das hat Putin richtig, richtig übelst geschadet. Okay. Nicht nur Russland, sondern Putin ganz persönlich.
Ja, aber das hat ja auch nicht Trump verursacht.
Mit verursacht.
Wodurch?
Ja, zum Beispiel durch Fracking. Also das war natürlich nicht Trump persönlich, aber,
ja.
Aber ich sag mal so, der initiale Impuls zur Senkung der gesamten Ölfördermenge kam aus USA durch das Fracking.
Na, nicht nur durch das Fracking, aber ja.
Die USA war tatsächlich kurz vor der Corona-Krise, waren sie die größte ölproduzierende Nation der Welt.
Und haben deutlich mehr exportiert, als sie importiert haben.
Ja. Und sie haben mehr Öl produziert als Saudi-Arabien.
Ja.
Und ja, also.
Ja, okay.
Das ist definitiv nicht Putins Ding. So, also und zwar auf der wichtigsten und empfindlichsten Ebene.
Ja, das könnte ihn tatsächlich, also was weiß ich, was Putin wirklich schädigen könnte. Aber wenn die Wirtschaft massiv den Berg runtergeht in Russland, dann könnte es für ihn
vielleicht. Ja, und Putin hat tatsächlich auch konkret seine Aktien in genau diesem Dings so. Manche Leute sagen ja, dass Putin der reichste Mensch der Welt ist. Ja,
das habe ich auch schon öfters gehört.
Weil weiß es nicht. Na egal, aber ich glaube, also diese ganze Putin-Connection, ich glaube, das können wir mal endlich mal zu ad acta legen. Das ist, ich finde das auf vielen Ebenen unplausibel. Na egal.
Also ich finde, dass er den Typen, also es taucht, ich meine, dass er jetzt den G7-Gipfel absagt, weil Putin nicht dabei sein darf und so und der jetzt deswegen nicht stattfindet und also das finde ich schon, also das hat den, ich sag nicht mal, dass er ihn sehr, sehr geil findet und gerne mehr so wäre wie Putin, das finde ich, lässt sich nur schwer bestreiten.
Ja.
Und
das ist auch Motivation genug für den Kram, den er erzählt, oder?
Ja.
Anders ausgedrückt, ja. Glaubst du, dass Trump, wenn er die Puppet von Putin wäre, das geheim halten könnte?
Das ist ein guter Punkt.
War ohne Scheiß. Also. Und vor allem, wo echt alle Leute, und zwar wirklich die besten Ermittler überhaupt, nach den Hinweisen dafür gesucht haben. Sorry, aber können wir, ich für mich ist die
wir müssen diese Diskussion jetzt nicht weiter vertiefen. Das ist absolut in Ordnung. Ich bin du hast gerade einen guten Punkt gemacht, will ich neidlos anerkennen und ich denke da nochmal drüber nach. Aber ich halte es nach wie vor nicht für komplett ausgeschlossen. Ja, keine Ahnung. Wir werden sehen.
Ich muss jetzt auch langsam ins Bett.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe, also wie ist, was glaubst du, wenn du jetzt dich auf eine Perspektive festnageln müsste, was im November in den USA passiert, was glaubst du würde passieren? Wird er gewinnen oder wird er nicht nochmal gewinnen?
Also ich fühle mich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr hilflos in solchen Sachen.
Ja, sollte man vielleicht.
Früher hatte ich hätte ich sofort gesagt, ja, muss man sich doch nur die Umfragen anschauen. Da sieht man doch sofort, Trump hat gar keine Chance.
Und aber das haben wir schon mal gesagt.
Genau, und aber ich bin da einfach wahnsinnig vorsichtig geworden. Ich halte momentan auch einfach, auch gerade weil so viel in Bewegung ist und weil so viel passiert. Also ich würde noch nicht mal drauf wetten, dass diese Wahl überhaupt stattfindet.
Ja, das stimmt. Nehmen wir an, die Wahl findet statt.
Also, ja. Ich sage einfach mal, ich glaube, Trump wird verlieren und ich hoffe, dass Trump verlieren wird.
Du hoffst, dass wir mit einem blauen Auge davon kommen.
Ja.
Ja, klar.
Aber man muss auch einfach sagen, Joe Biden ist ein wahnsinnig schlechter Kandidat.
Ja, die Demokraten haben eine sehr...
Ich hoffe, dass Joe Biden im November noch lebt. Das ist mich so ausdrückt. Ich hoffe, dass Joe Biden im November noch lebt. Und
ich glaube inzwischen, dass fast jeder Mensch wäre besser geeignet als Trump, um Präsident zu werden. Insofern durchaus auch Joe Biden.
Ja.
Ich glaube, auch ein toter Joe Biden wäre immer noch besser als ein Trump.
Hat Joe Biden eigentlich mittlerweile seinen Vice President Pick gemacht?
Nee.
Immer noch nicht, ne?
Also jedenfalls, ich hoffe ja, dass es Elizabeth Warren wird.
Ja, das hoffen ja viele, ne? Die lässt sich, glaube ich, bitten.
Ja, wenn sie schlau ist, dann lässt sie sich bitten. Also das ist, ich fand die ja, wie die, als die eigenhändig hier Bloomberg aus dem Rennen geworfen hat, muss ich ja schon sagen, shit, die wäre eine gute Präsidentin geworden.
Ich sag mal so, wenn sie Vizepräsidentin wird, dann ist die Chance nicht ganz gering,
eben,
dass sie
eben,
Präsidentin
eben,
wird.
Eben. Eben.
Ja.
Und vielleicht ist ja Biden genau der Typ. Also ich glaube nicht, dass Biden das Beste ist, was den USA passieren könnte. Aber vielleicht ist Biden das Realistischste, was den USA passieren könnte.
Ja. Und Biden ist, glaube ich, auch gar nicht so schlimm, wie sich das immer viele vorstellen. Ich glaube, Biden ist relativ flexibel so auf der Policy-Ebene. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man ihn auch ziemlich weit nach links trimmen kann.
Ja, vielleicht.
Das ist, glaube ich, auch das, was jetzt so Sanders und wahrscheinlich auch Warren irgendwie versuchen. So, ne? Irgendwie, hey, komm mit deinem komischen Motoröl-Charme und meiner Policy könnte was werden.
Ja, also das hoffe ich, also ich kann mir halt vorstellen, dass du Leute noch, also dass halt Joe Biden ist halt jemand, der auch vielen, sehr, sehr vielen potenziellen, also ich glaube schon, dass es viele Republikaner-Wähler gibt, die Trump nicht mehr sehen können und ihn loswerden wollen. Ich habe das Gefühl, das sind wirklich mehr geworden, gerade auch in letzter Zeit. Und wenn man den jetzt aber anfangen würde, jemand sowas wie jemand, der sich irgendwie als Sozialist darstellen lässt, okay, jetzt im Augenblick wird von den Republikanern jeder als Sozialist dargestellt, aber wenn sie halt Biden oder Warren das verschreckt die halt genug, um halt dann vielleicht doch im Zweifelsfall Trump zu wählen oder gar nicht wählen zu gehen. Und ich glaube, jemand wie Joe Biden ist auch für einen gemäßigten Republikaner anschlussfähig genug, um zu sagen, hey, der kann eine Rede halten, ohne dabei vom Stuhl zu fallen. Und
ja, der verbrabbelt sich ja auch die ganze Zeit wie bescheuert, ne? Also das muss man schon sagen. Also der ist auch nicht mehr, der ist nicht mehr ganz fit im Kopf.
So, aber er kann wenigstens gerade da sitzen und dabei präsidenthaft aussehen. Das ist also und er hat es jetzt geschafft, das finde ich halt, ist jetzt auch gerade so in den Kontrast, den man jetzt deutlich sieht, nicht mehr Feuer ins Öl zu gießen, mitten in einer größeren Krisen, die dieses Land in den letzten Jahren hatte. Und also ich glaube, das ist...
Ja, also du musst mich nicht überzeugen, dass Biden der bessere Kandidat ist.
Ja, ja,
also,
und ja. Ich glaube, ich glaube, dass sich diese ganze Trump-Nummer auch ein bisschen abgenutzt hat. Das ist zumindest meine Hoffnung.
Ja, er schafft es ja immer noch, irgendwie einen draufzusetzen. Das ist
halt der Punkt. Ja, aber irgendwann hat man sich auch mal dran gewöhnt, dass er immer noch einen draufsetzen wird.
Dann wird er nochmal einen draufsetzen in seinem Draufsetzen des Draufsetzens.
Irgendwann ist er am Ende. Irgendwann ist die Fahnenstange zu Ende und das wird einfach nicht
mehr. Trump ist ein Feuerwerk eines Feuerwerks eines Feuerwerks.
Das ist trotzdem enttäuscht.
Max, gut. Lass es mal.
Ja, wir machen. Vielen Dank fürs. Michi hat vorhin gesagt, dass er jetzt. Wie spät haben wir es jetzt? 22. Oh, 10:30 schon.
10:30, da bin ich nämlich schon im Bett eigentlich noch.
Ja. Also. Michi muss jetzt Bubu machen. Und ich auch. Insofern vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.